So, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Bei uns schlagen die Glocken. Das ist für uns das Zeichen, dass es höchste Zeit ist mit einer neuen Episode des Bewegungsarten Podcast. Und mit dabei an meiner Seite sind wieder Eva und Horst. Grüßt euch.
Hallo, hallo zusammen.
Hallo, ich war schon gerade wieder abgelenkt, denn der Horst spielt gerade mit dem Handy.
Ja,
und ich muss,
ja hier
meine Haare richten.
Die Instagram-Story füttern mit Bildmaterial für irgendwelche, ich mache jetzt keine Musikhinterlegung mehr bei den Teasern, ich mache das jetzt nur noch ganz platt.
Entspricht dann eher deinem Naturell oder?
Ja, schon so ein bisschen, aber nee, wie geht's euch? Habt ihr euch, wie letzte Woche, ist ja gerade mal eine Woche her, seit unserem letzten Gespräch, eingelebt in eurer neuen
Corona-WG?
Unser aller neuer Situation, ja, in der Quarantänesituation?
Ein tiefes Einatmen und schweres Ausatmen.
Ist es so?
Ja, es liegt nicht an dir ausnahmsweise mal, Gregor, sondern gut, wir wollen jetzt auch nicht allzu tief in die Corona-Materie da einsinken. Nein. Im Sinne von, ja, schlechte Laune verbreiten hier, das hilft hier keinem. Nee.
Aber letztendlich muss man sagen.
Ich habe gute Laune. Ich habe Klopapier gekauft gestern und bekommen gestern. Und deswegen Laune ist jetzt wieder gut und
eingedeckt.
4 Rollen von meiner Schwiegermutter passt.
Auch gleich 4 Rollen.
Ja, aber die Welt dreht sich weiter und die Triathlon-Welt vielleicht nicht ganz so sehr.
Nicht ganz so, nicht. Ich werde meine beeindruckende Form leider nicht beweisen können.
Ach, stimmt ja, da,
bei
war,
dem Challenge Rot,
da war auch für dich eine Absage dabei.
Wir haben ja noch die letzten Wochen beeindruckende Tests gemacht und die werden wir auch noch mit unserem Gast Sebastian Mühlenhoff von IQ Athletik noch besprechen. Und meine beeindruckenden Werte, die werden halt leider, wenigstens kommen sie im Podcast zur Sprache, aber
ansonsten verpuffen.
Ich kann sie leider nicht auf die fränkischen Straßen bügeln.
Ja, aber du kannst ja bei deinen Zwift-Einheiten demnächst ja richtige Watt-Bombs droppen, wie man so auf Neudeutsch sagt, und die Form definitiv noch ein bisschen für so ein paar Zwift-Spielchen nutzen oder so.
Ja, ich meine, das ist jetzt absolut jetzt so richtig in Mode. Jetzt geht es nicht mehr um Rennen, jetzt geht es nur noch Com-Hunting und die gibt es sowohl auf Zwift als auch draußen. Also man kann sich.
Aber nochmal zu der Rot-Geschichte. Da gab es ja eine Videoschaltung irgendwie, wann war das? Donnerstag, 13 Uhr. Ich habe es mir auch angeschaut.
Ich leider nicht.
Ich hatte du nicht, Zeit. Ja, 13 Uhr ist so eine Zeit, da hat man wieder Mittagspause oder nicht. Aber es war ja schon so ein Teaser, schon relativ theatralisch so ein bisschen, aber dafür ist Rot bekannt, sehr emotional gehalten, war jetzt aber nicht schlecht, aber absolut auch irgendwo verständlich. Die Argumente wurden erläutert und klar, für viele Beteiligte irgendwie traurig, aber eigentlich auch abzusehen, würde ich mal fast behaupten. Die anderen Rennen, die jetzt noch ausstehen, ich meine, am selben Tag ist, glaube ich, auch Ironman Hamburg und später ist ja auch Ironman Frankfurt. Die Rennen stehen noch, man muss jetzt von Woche zu Woche schauen, aber die Wahrscheinlichkeit wird, glaube ich, immer geringer, dass diese Wettkämpfe stattfinden. Man muss jetzt mal schauen einfach.
Ja, also wenn jetzt generell Rennabsagen kommen, dann ist es, so sehe ich das mittlerweile, einfach eine offizielle Absage, wo man inoffiziell eigentlich schon damit rechnet oder rechnen muss, dass bis zum Sommer quasi nichts stattfinden kann. Also wir reden ja letztendlich auch von keinen kleinen Wald- und Wiesen-Triathlons, generell Wettkämpfen, sondern von Großveranstaltungen. Und internationalen Großveranstaltungen und allein die, wenn da wieder so viele Menschen auf quasi auch, wenn es ein Outdoor-Event ist, aber auf so kleinem Raum zusammenkommen, das macht überhaupt keinen Sinn. Selbst wenn es uns bis Juli, August hoffentlich schon gesundheitlich oder vom Gesundheitssystem und auch von der Wirtschaft her hoffentlich besser geht als jetzt.
Ja gut, es wird ja immer wieder in Wellen kommen, ne? Also so.
Das wird man sehen, wie es
Es wird wahrscheinlich, wenn die Maßnahmen gelockert werden, dann ist wahrscheinlich wieder ein Anstieg zu verzeichnen, dann wird es wieder vielleicht etwas zurückgefahren, wird man sehen. Aber ja gut, ich denke mal, inzwischen war jeder darauf vorbereitet, dass Rot und ich denke mal bei Frankfurt und Hamburg sieht es nicht anders aus, da ist inzwischen jeder darauf vorbereitet, dass da dass sich das für diese Woche verabschiedet hat. Gab es ja auch von der DTU eine viel diskutierte Stellungnahme. Ja. Oder auch Facebook viel diskutierte Stellungnahme, einfach aufgrund einer etwas unglücklichen Formulierung vom Präsidenten Martin Engelhardt.
Ich würde nicht sagen ein bisschen unglücklich, sondern absolut unglücklich, diese Pressemitteilung.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Der DTU. Oh, dann liest dir das vielleicht noch mal jetzt danach durch. Es ist ja quasi.
Ja, es wurde geschrieben. Also ich glaube, sie wurde im Nachhinein sogar noch mal verändert. Am Anfang war es noch missverständlicher. Da hat sich Engelmann so zitieren lassen, dass Engelhardt. Er sagt Engelhardt, sorry, ja.
Engelmann, das war doch diese Poetry Slammerin, Engelmann, oder?
Julia Engelmann, ja, richtig.
Horst.
Haute Couture. Dass er als Mediziner es ja einigermaßen schon einschätzen könnte und eigentlich es schon für vertretbar hält, wenn im Sommer wieder Triathlon-Veranstaltungen stattfinden. Ich glaube, so stand es auch zuerst. Im Nachhinein wurde oft aufgrund der vielen Kritik so dieses kleine Triathlon-Veranstaltung so ein bisschen hineingefügt. Und ja, ist klar, also es war irgendwie doof formuliert. Es klang so eher nach Nichtverständnis. Also man hat zwar Verständnis mit der Challenge Rot, aber irgendwann muss die Situation auch mal enden und man geht schon davon aus, dass eigentlich im Juni, Juli wieder Triathlon-Veranstaltungen stattfinden können. Er als Mediziner könnte das schon einschätzen und darauf gab es natürlich, also auch berechtigterweise.
Es hagelte absolut Kritik. Mhm. Also das war wirklich, also ich fand es wirklich unmöglich, was da geschrieben wurde. Und dann gab es ja sehr, sehr viele Kommentare auch. Und das Lustige fand ich dann fast schon wieder, dann hat die DTU zu jedem Kommentar, der sich da dann schon auch kritisch gegenüber geäußert hat, wirklich zu jedem immer das Gleiche. Hallo, bla bla bla. Auch wir respektieren und unterstützen absolut die Entscheidung des Challenge Rot und kritisieren diese in keinster Weise. Denn wie gesagt, gibt es auch hier und dieser gleiche Wortlaut immer Copy and Paste. Und bei jedem, der da was, also sagen wir mal, es gibt 100 Kommentare und 100 Mal.
Ja, es gab 54.
Ja, okay, dann gab es 50.
Du musst ja nicht abziehen von der DTU, also sagen wir mal.
Und davon war halt jedes Mal im gleichen Wortlaut. Hallo Ingo, auch wir respektieren und unterstützen die Entscheidung des Challenge Rot. Hallo Timo, auch wir von. Oh, das war schon.
Tja, also du meinst, der Praktikant, der die Social Media Aufgabe hatte, der hat sich's einfach gemacht und hat gesagt, ich gehe mal heute mal früher in Feierabend. Ich mache Copy Paste.
Ja, wir haben's blöd formuliert, dumm gelaufen.
Vermutlich der Social Media Praktikant vom Frodeno, weißt du, damals mit den Schuhen und den Blitzen, wurde stimmt. Direkt zur DTU geschoben.
Also meinst du, jeder macht mal einen Fehler. Jeder macht mal einen Fehler. Ja. Auch der Champ.
Man muss ja auch irgendwo reagieren. Genau, ja. Aber Absagen gab es ja noch weitere.
Eine, die auch nur 50 lange hat auf sich warten lassen, muss man sagen.
Hm. Ja, echt?
Olympia 2021.
Ne? Richtig, ja.
Habe ich das?
Oh, ja.
Ich dachte so, ist du beendest den Satz für mich. Ich dachte, wir sind schon so weit in der Moderation, dass wir schon so uns die Wortfetzen gegenseitig zuwerfen. Aber ist über Skype auch schwer. Ja, Olympia 2020, der Wortlaut bleibt ja bestehen. Das heißt immer noch Tokio 2020, wird aber 2021 ausgetragen. Und ich sag mal so.
Und wieder eine Person, die nicht wirklich Führungsqualität in dieser Sache gezeigt hat.
Gut, aber auf jeden Fall Nehmerqualitäten. Also sagen wir mal in Persona Thomas Bach. Also ich fand das schon Wahnsinn. Also das war auch so eine Situation, so wie fast jedem klar war, okay, Challenge Rot und auch die Ironman-Rennen in Deutschland, die werden früher oder später absagen, war doch irgendwie auch kein mehr. Also wer konnte denn noch daran glauben, dass Olympia weiter stattfindet? Während noch bis 23. März, also im Prinzip, das ist jetzt eine Woche her, offiziell gesagt wurde, die Spiele finden statt und wir versuchen noch, also wir bereiten uns auf die Olympischen Spiele vor. Und jetzt ist natürlich viel Kritik an Thomas Bach. Meiner Meinung nach auch sehr viel berechtigte Kritik. Ich schließe mich dem auf jeden Fall an, auch wenn natürlich, und damit beziehe ich mich auch auf die letzte Podcast-Folge von Unter wem läuft das? Läuft das unter Pushing Limits oder TCC?
Das war TCC Triathlon gelabert.
TCC. Ja.
Hallo an dieser Stelle.
Hallo an dieser Stelle, wo vom Sebastian Zeller auch das Argument kam, naja, da hängt auch viel dran, das kommt nicht von ihm, das kommt ja auch von vielen anderen,
ja,
dass man natürlich nicht direkt so ein milliardenschweres Event wie die Olympischen Spiele einfach so absagen kann. Aber letztendlich muss man mal sagen, Thomas Bach hat bis zum Schluss gar nichts abgesagt. Ihm blieb einfach mal auch zum Schluss blieb ihm nichts anderes übrig. Es haben schon angefangen, einzelne NOKs, also Kanada und Australien, haben gesagt, egal was kommt, egal ob die Spiele stattfinden oder nicht, wir sind nicht dabei. Ja. Andere, also einzelne Norwegen Sportler. Einzelne Sportler haben gesagt, sie werden nicht starten. Der norwegische Verband hat gesagt, oder hat die Empfehlung ausgesprochen, das zu verschieben. Gut, der DOSB hat so gebröckelt, sagen wir mal, oder hat so eine Sportlerbefragung vorgeschickt, nennen wir es mal so. Und auch der öffentliche Druck, der war ja irgendwann ja eigentlich so groß, dass irgendwie schon beeindruckend war, als dann vom Thomas Bach die Aussage kam, naja, noch 4 Wochen Bedenkzeit. Und auch wenn ich das Argument sehe, da hängt sehr viel dran und auch das Athletendorf, das ist schon weitervermietet worden 2021, generell, also aus der wirtschaftlich und machtpolitischen Sicht, denke ich, hat der Thomas Bach einen sehr starken Job gemacht. ich erinnere mich da, ich habe einen Kommentar in der Frankfurter Rundschau gelesen, wo so geschrieben wurde, naja, der Thomas Bach, der wird halt lange gewartet haben. Er hat halt lange gewartet, bis halt irgendwann der japanische Premierminister Abe den ersten Schritt gemacht hat und der Zug, dass Japan als Gastgeber zurückgezogen hat und gesagt hat, weil darauf ist ja der Thomas Bach direkt draufgesprungen, hat gesagt so, hey, klar, sind wir 100% dabei, lass schnell uns eine Lösung finden. Aber dass der erste Schritt von Japan ausging, hat den Unsummen, Millionen, wenn nicht Milliarden an Umsätzen gesichert, weil ansonsten...
Ja, weil die finanziellen Folgen dieser Verschiebung tragen jetzt die Japaner, also das Gastgeberland, nicht der IOC.
Verstehe.
Sondern die Japaner.
Also du meinst, es war eine strategische Entscheidung?
Einfach mal aussitzen,
wirtschaftsstrategische Entscheidung.
Das mag, also den...
Kann schon was.
Ist eine These.
Das ist eine These. Ich denke, an der These ist was dran. Zum anderen muss man auch sagen, ist es vielleicht auch eine schlecht kommunizierte These gewesen, wenn wirklich einzelne NOKs schon sagen, okay, wir ziehen hier unseren eigenen Plan durch. Also wir sagen eigenständig die Teilnahme ab.
Aber da muss man sagen, und für was, sag du das, für was steht Olympia?
Genau, was und das ist der Hintergrund. Ne? Also wie gesagt... Ja. Das ist ein Beispiel aus wirtschaftlicher Sicht stark gehandelt, aber irgendwo Olympia ist ja nun mal eine Sportveranstaltung, hinter der ja nicht nur der Sport steht, sondern die auch immer ganz klar mit der Olympischen Charta kommuniziert. Wir stehen für Ethik, für Fairness, für ein Miteinander, für Weltfrieden irgendwo. Also für hohe Ziele, die natürlich auch idealistisch sind und die nicht überall erreichbar sind. Aber Olympia ist die einzige Veranstaltung, die das so kommuniziert und auf die sich ja auch ein Thomas Bach immer wieder beruft, auch in seiner Rede, wo die Fackel wieder angezündet wurde. Und wenn du halt dich auf so eine Charta berufst, dann kannst du nicht, also meiner Meinung nach kannst du nicht so handeln.
Ja, es ist ein Widerspruch in sich, finde ich.
Auch machtpolitisch. Aber also, darf ich mal daran, sorry Horst, ich wirke dich ab, aber
erzähl, bitte.
Wenn ich auch jetzt an Rio zurückdenke, was da gelaufen ist. Also wir haben kurz davor einen McLaren-Report gehabt, wo in Russland organisierte Staatsdoping, welches auch von deren Geheimdienst gedeckt wurde, aufgedeckt wurde. Und was, also machtpolitisch hat auch Thomas Bach dort also eiskalt und erfolgreich gehandelt. Er hat Putin, also oder er hat Russland als super wichtige oder als politisch starke Sportnation nicht verprellt, hat sich nicht mit Putin verspaßt und hat den Spielball an die jeweiligen Fachverbände weitergegeben, die dann quasi entscheiden durften, naja, darf denn Russland teilnehmen oder nicht? In den allermeisten Fällen, und ich weiß gerade nicht im Kopf auswendig, ob es einen Verband gab, der Russland ausgeschlossen hat. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall in den allermeisten Fällen durfte Russland teilnehmen. Wer sich erinnern mag, eine Julia Stepanova, die ja damals eine wichtige Whistleblowerin war für den McLaren Report, die halt nicht. Sie wurde natürlich 2013 auch wegen Dopings gesperrt, hat ihre Sperre abgesessen und hat auch daraufhin kooperiert und war halt eine wichtige Informationsquelle. Sie wurde aufgrund von ethischen Verwürfnissen, das war die Begründung, durfte sie nicht unter neutraler Flagge starten. Kann man vertreten, aber dann kann man auch die andere Seite nicht vertreten, dass russische Athleten noch starten durften, dass russische Athleten in
passt alles nicht
Pyeongchang und also starten durften. Wir haben quasi nicht zwar unter russische Flagge, aber als olympische Athleten Russlands. da sind, also da ist so viel Doppelmoral und machtpolitisches Kalkül und wirtschaftliche Interessen. Und das ist natürlich alles nicht neu, das weiß natürlich auch jeder. Aber da muss man wahrscheinlich langsam wirklich sich überlegen, darf das IOC ein derartiges Monopol und eine derartige Alleinstellung im Sport haben? Mhm. Also daneben gibt es noch Fußball, die kümmern sich um Scheiß Olympia und vielleicht noch ein, zwei andere Sportarten. Aber ansonsten ist das IOC ja die Instanz für alle Sportarten.
Und die berufen sich wieder, wenn es um Absagen geht, warten sie erstmal ab. Und dann heißt es, ja, wir müssen mal auf die WHO warten, was die Zahlen sagen. Dann müssen wir mal gucken, was sagt der Gastgeber. Da wird ja selbst keinerlei Entscheidung, zumindest auch was wir in der Öffentlichkeit mitkriegen, überhaupt nicht bezogen. Also abgewälzt auf alle anderen Schultern und am besten die ganzen Milliarden, die jetzt auch auf den Japanern sitzen bleiben. Aber wir sind ja so nachhaltig und unser olympisches Dorf ist ja schon weiter vermietet und ja, man kann sich schon.
Ja, es wird nicht an einem olympischen Dorf scheitern, das weitervermietet wird oder das baut man vielleicht nochmal schnell neu. Das sollte das kleinste Problem sein. Aber an Coubertins Idealen, die du gerade erwähnt hast, Gregor, glaube, da ist das IOC schon lange weit entfernt irgendwie.
Gefühlt auf alle Fälle.
Ja, klar. Ich meine, vordergründig wird das natürlich immer propagiert, aber klar, schon unterm Strich zählen halt die wirtschaftlichen Interessen des, wie sagt man, des Internationalen Olympischen Komitees
wahrscheinlich. Ja, ne? Und es ist natürlich, also wir brauchen jetzt auch keine Hippie-Träumer sein und sagen, okay, das muss das IOC und Olympia, also man darf die Ideale haben und man darf auch gerne daran scheitern, finde ich, also weil das sind hohe Ideale und es ist gut, dass wir sie haben und es ist gut, dass wir sie verfolgen können. Insofern hat auch die olympische Idee an sich auf jeden Fall eine Berechtigung, an die ich auch persönlich auch auf jeden Fall glaube. Aber was wäre denn, also auch gerade in diesem Fall, ich hätte mir so viele andere, bessere Szenarien ausdenken können. Gab es da nicht irgendwie ein Aufeinanderzugehen? Oder, also
ich frage mich auch was er denkt. Was interessiert denn gerade die Welt an Sport? Also welchen Stellenwert hat gerade Sport irgendwo? Und wie?
Ja, vor allen Dingen, genau, absolut. Und vor allen Dingen diese ganzen Qualifikationskriterien für diverse Sportler und Sportarten. Ja, ich meine, damit nimmst du auch so ein bisschen die Spannung, wenn du sofort klar Schiff machst oder wenn du halt rechtzeitig da irgendwie versuchst, eine Lösung zu finden, anstatt das vielleicht auszusitzen. Wobei jetzt, ich habe jetzt gesehen, Kanada, zumindest die sich jetzt für Olympia qualifiziert haben, die behalten ihren Spot, glaube ich.
Angeblich alle, ne?
Habe ich gelesen.
Der Thomas Bach hat sich auf jeden Fall dafür ausgesprochen, ja.
Dass jeder, der qualifiziert ist, auch qualifiziert bleibt.
Ist meiner Meinung nach auch, also das geht meiner Meinung nach juristisch auch nicht anders, wenn das Event auch weiterhin Tokio 2020 heißt. Und du hast dich ganz praktisch gesagt, im Fall eines Jonas Schomburg, für Tokio 2020 qualifiziert, und zwar in den von DOSB genehmigten Regularien, dann finde ich das höchst problematisch zu sagen, canceln wir.
Ja.
So, wie es zum Beispiel auch passiert ist. Also wer es gerne nochmal hören möchte, der Podcast Carbon und Laktat, da gab es ja 10 Minuten zwischendurch, wo Faris Al-Sultan zur aktuellen Situation befragt wurde. Und
darf ich das sagen?
Ja, darfst du sagen.
Für mich war das die größte Comedy, die es nur geben kann. Ich habe gedacht, ich bin gerade irgendwie in so einem Comedy-Podcast. Oder
ich habe es nicht gehört. Wieso?
Hör dir das an.
Also in 10 Minuten hör sie dir an und kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wir müssen jetzt auch gar nicht groß weiter drauf eingehen.
Yeah. Nein, aber irgendwo war klar, natürlich hat man vielleicht auf Faris auf dem falschen Fuß die News, dass Olympia jetzt wirklich abgesagt war, hat er anscheinend auch eine Stunde vorher bekommen. Aber diese Reaktion auf berechtigte journalistische gute Fragen, der konnte ja, hat ja quasi auf nichts geantwortet. Ich weiß nicht, was damit ihm los war.
Keine Antworten, keine Informationen.
Also völlig planlos hat sich das für mich angehört. Also man hat sich nie anscheinend schon mal, klar, er wusste quasi erst eine Stunde vorher, ja okay, es gibt jetzt definitiv kein Tokio 2020. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt alles schon so zugespitzt. Man wusste doch 2 Wochen davor im Endeffekt schon, okay, das wird jetzt, ist eine Frage der Zeit, wann das abgesagt werden muss. Also dahingehend muss man doch quasi schon mal zusammengekommen sein und sich intern schon mal zusammengesetzt haben und Möglichkeiten durchgesprochen haben, wie gehen wir denn da jetzt mit um? Aber das war wie so, ja, weiß ich, mit meinen Athleten? Ja, habe ich noch nicht gesprochen. Ja, und weiter? Und wie planen jetzt weiter? Ja, werden wir sehen. Und dann war immer so Pause. Also es war wirklich...
So leichte zwei, drei Sekunden awkward Pause.
Es gibt ja auch manchmal auch so von Verbänden gewisse Sprachregularien. Vielleicht mussten die noch vorab definiert werden, wer weiß. Oh,
dann hat er das aber sehr ungeschickt gemacht, hey. Oh Mann. Okay. Also da ist auch noch kommunikativ etwas
ohne unnötigen Hate versprühen zu wollen. Aber also meiner Meinung nach, ich sag mal, also Carbon und Laktat, das ist ja irgendwo auch in den Triadon-Medien-Institutionen, wenn man dort eingeladen wird, dann weiß man, okay, der Großteil der Triathlon-Szene in Deutschland, der hört einem zu. Und das ist ein Medium, da kann man, oder da sollte man sich auch einigermaßen artikulieren und da sollte man auch irgendwie nicht den Eindruck, also ein bisschen vorbereiten und nicht den Eindruck erwecken, what the fuck.
Wenn ich 20
Ich räume mir gerade meine Tassen in den Geschirrspüler, aber frag mich jetzt bitte nichts über meine Position als Bundestrainer. Also, sorry.
Gut. Okay, ich bin mal gespannt. Na gut, also 2021, aber ist das jetzt fix oder ist es einfach nur eine Idee und ein Vorschlag und man schaut mal, wie es sich verhält mit der ganzen Situation?
Nee, da gibt es kein Zurück mehr. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, in 3 Wochen, die Lage ist doch schon ein bisschen besser, machen wir jetzt doch.
Aber dass man sagt, okay, optional 2022, also keine Ahnung.
Also ich meine, die Aussage gelesen zu haben, dass das nicht zur Debatte steht. Ja, nur eine. Das würde auch dann zu nah an den Olympischen Winterspielen sein.
Das wären zweimal Olympia in, also das, ich denke auch nicht, dass es möglich ist. Und ich fand es auch schon ganz cool, der Leichtathletikverband zum Beispiel, der hat direkt auch so eingelenkt und gesagt, okay, weil die hätten ihre WM im Sommer 2021 und die haben sofort gesagt, okay, dann müssen wir unsere WM verlegen oder absagen oder was auch immer. Alle haben grünes Licht gegeben. Also klar, Olympia ist immer
Es ging alles Priorität. Super schnell. Also irgendwo,
und die UEFA hat es mit der EM geschafft.
Hat die EM sofort verschoben. Und auf der anderen Seite hast du Situationen, es können keine Dopingkontrollen stattfinden. Weil das System einfach nicht mehr funktioniert. Du hast teilweise Athleten in Nationen, in Italien, die sind ja seit Wochen in ihrer Wohnung eingesperrt und können nicht trainieren. Mhm. Und trotzdem wurde dieses Bild immer aufrecht. Also es war krass.
Das ist ein gutes Argument. Also das ist wirklich ein gutes Argument, weil ich hatte mit ein paar Athleten Kontakt und man kriegt das ja immer nur so in Medien mit, Ausgangssperre und so. Aber hier in Südtirol, da können die Leute wirklich nicht auf die Gasse, auch zum Joggen nicht.
Mhm. Nichts, ja.
Und da hast du einfach auch von der Seite definitiv auch Wettbewerbsnachteile. Nachteil,
Wettbewerbsverzerrung ist das komplett.
Ja, genau, und wenn du in totalitären Staaten dann halt die Bunker hast mit den Schwimmhallen drin, wo noch fleißig trainiert wird, aber gut, deswegen ist es schon eine gute Entscheidung, dass man das verschiebt und erstmal alles zur Ruhe kommen lässt, ganz klar. Mhm. Stressminderung für alle Parteien im Endeffekt.
Oh ja, genau. Also wir machen ab jetzt, um das nochmal kurz abzurunden, weil wir erwarten jetzt gleich unseren Gesprächspartner, ne?
Genau.
Aber um das nochmal kurz abzurunden, nutze ich die Chance. Es gibt gerade auch noch andere Challenges, die so laufen.
Ja.
Und zwar backen jetzt sehr viele Menschen. Du hast das auch vorher schon gemacht, Horst.
Liebe Hörer, harter Break. Olympia, hochpolitisch brisante Themen. Lass mal ein bisschen zu Michel Bessi und Backen gehen.
Lass mal das kleine Naivchen Eva sprechen. Nochmal was Kleines Lustiges.
Kurz nochmal Evas Backstunde.
Ja, nee, Horstis Backstunde, weil Horst ist eigentlich unser Bananenbrot-Spezialist.
Jetzt auf einmal.
Und wir haben noch jemanden an Bord, der eigentlich nicht backt. Und zwar ist es Michelle Westerby. Habe ich was ganz Lustiges gehört. Die war ja noch im Club La Santa und war da auch noch, als der Lockdown in Spanien anfing, hat es dann glücklicherweise noch relativ zeitfristgerecht oder wie sagt man, nach Hause geschafft, nach Dänemark und musste da dann aber mit ihrem Mann, mit Klaus und dem Kleinen in häusliche Quarantäne halt für 2 Wochen. Und die haben das halt dann auch, wie sollen die das regeln? Die haben einkaufen können nur noch online, halt bestellt. Und dann hat sie einen Fehler gemacht und hat statt 4 Bananen, hatte sie 40 Bananen, die ihr geliefert wurden, nach Hause. Und eine Michelle Westerby, die normal eigentlich nie backt, hat dann gesagt, okay, was mache ich jetzt mit 40 Bananen? Na gut, dann lass mal ein Bananenbrot, mach mal Banana Bread. Und
so ein großes Banana Bread, oder?
Ich glaube, es waren mehrere kleine. Ich habe es jetzt nicht so ganz verfolgt. Ich glaube, sie hatte da auch einige Stories dazu auf Instagram. Jedenfalls haben dann sich einige Leute schon gemeldet, haben gesagt, oh ja, cool, sieht ja super lecker aus, schick mal das Rezept, hast du das Rezept? Alle möglichen Leute haben nach dem Rezept gefragt und sie hat nur gesagt, oh Mann, ich war so peinlich berührt und alles, weil es hat einfach so schlecht geschmeckt. Klaus, ihr Mann, hat nur gesagt, dieses Brot kannst du selbst essen. Sie hat auch gesagt, das kann man nicht essen. Und immer wieder kamen Anfragen und sie meinte nur, ich höre einfach auf zu backen. Also es bringt nichts. Diese ganzen 40 Bananen. Ja,
absolut gut, dass man seine Stärken und Schwächen erkennt und dann auch dazu steht.
Und dazu habe ich gerade gedacht, so, oh Gott, jetzt haben sie nicht schon so Bananen. Boah, komm, bestell direkt gleich 40 Stück, die kann man aber nicht lagern.
Aufgrund so einer Tatsache habe ich auch angefangen zu backen, weil ich habe dann auch irgendwie, ich habe keine Hamsterkäufe gemacht.
Nein.
Ich habe mal zwei große Stauden Bananen und meine bessere Hälfte haben so, ja, was wollen wir mit den ganzen Bananen? Und ich so, ja, stimmt eigentlich, die werden ja irgendwann braun nach einer Woche.
Und dann werden sie erst richtig gut,
und
ne?
Und so kam das dann zustande, ja. Deshalb Bananenbread, Banana Bread ist aber relativ einfach. Es wundert mich, dass
so wenige
das nicht gepackt hat mit dem ordentlichen Rezept. Aber gut, ich kann mich ja gerne fragen.
Das kann ja nicht jeder so krasse Koch- und Backskills haben wie du.
Ja, abartig. Na gut, aber wir wollten ja, wir haben jetzt auch einen Interviewgast. Wollen wir vorab noch was dazu sagen oder machen wir das dann?
Nö, du kannst ja schon mal eine kleine Einleitung machen. Du bist ja jahrelang, oder du kennst unseren Gast ja schon ein paar Jährchen, ne? Und ich eigentlich auch.
Für unsere Zuhörer, genau. Mhm. Also unser Interviewgast ist Sebastian Mühlenhoff von IQ Athletic in Frankfurt. Also ich kenne Sebastian schon seit 2010 und seitdem ist IQ Athletic auch ein Partner von mir in Sachen Diagnostik, Leistungsdiagnostik, und ist eigentlich so einer der Anlaufstellen bei uns in der Region, im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Die haben relativ viel Erfahrung, weil sie auch nicht nur Triathleten testen. Also Sebastian kommt selber vom Radsport. Also
vom Mountainbiken unter anderem auch. Ich kenne ihn dann anscheinend schon Jahre länger noch als du. Wenn du ihn seit 2010 kennst, kenne ich ihn, glaube ich, seit 2005.
Lass mich noch mal ein bisschen ausführen. Mhm. Also mittlerweile macht IQ Athletic auch Diagnostik für Fußballmannschaften wie der Eintracht. Und ich meine auch für Borussia Dortmund, aber das wird er uns sicherlich selber nochmal erzählen. Werden wir zu seiner Vita ein bisschen befragen. Und woher kennst du nochmal Sebastian?
Durch
deine Radsportzeit.
Genau, aus meiner früheren Radsport-Mountainbike-Zeit. So. Ja.
Bist du Rennen gegen ihn gefahren?
Gegen ihn direkt jetzt nicht. Aber ich war das kleine Mädchen in der U13 oder U15, das irgendwann auch nochmal ein bisschen besser werden wollte oder sein Training besser gestalten wollte. Und dann sind wir auch damals schon vom Verein dort mal hingefahren.
Echt,
und haben Leistungstests gemacht. Okay. Ja.
Ja. Und wieso, weshalb, warum wir das machen? Wir wollen ja einfach mal ein Testprotokoll oder Testprotokolle vorstellen. Do it yourself at home sozusagen. IQ Athletic hat so ein neues System, Homezone Abtestung nennt sich das.
Genau, Corona approved.
Entwickelt. Genau, wir kennen oder die meisten kennen die klassischen FDP-Tests. Und wieso, weshalb, warum, das besprechen wir gleich mit Sebastian. Der sollte jetzt in der nächsten Minute anrufen, oder?
Genau.
Ja, wie sind wir, kann ich ja nochmal kurz sagen, wie sind wir so auch drauf gekommen? Also ich gerade, die ja auch sehr viel auf Swift unterwegs ist, wie steuerst du denn Swift oder was musst du am Anfang machen? Du brauchst einen Wert und zwar den FTP-Wert. Ohne FTP quasi oder also ob der jetzt genau ungenau ist oder irgendwas musst du da am Anfang eingeben, weil sonst weißt du ja gar nicht, wie deine Zonen so liegen, also bei allem, egal was du dort machst. Ne?
Ob möchtest du auch für die Workouts machen, dann musst du da dein FTP einstellen.
Ja, genau. Du brauchst immer dein FTP. Ich habe früher, ich wusste überhaupt nichts von dem FTP-Wert und ich denke mal, ihr zwei aus eurer jahrelangen
Erfahrung, Karriere,
was auch immer. Ja. Habt ihr jemals, wurde euch vor 10 Jahren, hat euch mal jemand nach dem FTP-Test-Wert gefragt oder sowas? Oder war das irgendwo ein Anhaltspunkt im Training? Eigentlich nie, oder?
Ja, das ist natürlich ein Wert, der gerade durch Swift
Oder inflationär jetzt so hochgeschossen ist, ja, quasi. Irgendwo.
Ja, nicht unbedingt durch Swift, würde ich sagen. Ich glaube, seit dem Zeitpunkt, wo Leistungsmesser massentauglich wurde, kam dann halt dieser FDP-Test von Hunter Allen auf, der das quasi, glaube ich, konzipiert hat. Mhm. Und einfach als Vereinfachung von so einer Leistungsdiagnostik und für Trainer und für Athleten eine einfache Variante, um gewisse Parameter, Leistungsparameter zu bestimmen.
Ja.
Aber ob es genau ist, wie es funktioniert oder beziehungsweise was der Hintergrund ist, wird uns der Sebastian erklären. Und das ist definitiv ein Anhaltspunkt für diese Zwift-Geschichten, weil du brauchst einen Anhaltspunkt. Du musst ja deine Leistung irgendwie definieren. Und da ist halt der FDP-Test erforderlich. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Und ich gebe dir recht, vor 10 Jahren habe ich von dem klassischen FDP auch noch nichts gehört. Gut, aber ich mache das schon seit 2014 fahre ich regelmäßig auch so für mich FDP-Tests.
Ja, okay, das ist ja doch schon relativ lang auch, ja. Weil gut, wenn man so überlegt, ich in meiner Jugend oder wir sind halt pulsgesteuert gefahren. Also wir sind heutzutage.
Ja, das sind ja noch ganz alte Zeiten.
Ja, aber da fährst du ja, viele fahren ja jetzt echt nur noch Watt gesteuert. Manche machen auch nur Puls, andere.
Aber ich hätte einen Vorschlag, weil wir sind, so sind wir halt, ne? Wir stürzen auch wirklich uns direkt ins Thema rein und wir lassen den Sebastian nachher gar nichts mehr übrig, wenn der dann da ist. Lass ihn doch jetzt einfach mal reinholen.
Ja, genau. Okay.
Unser Gast in der heutigen Ausgabe, Sebastian Mühlenhoff. Sebastian, grüß dich. Hi.
Ja, servus, hallo.
Grüß dich. Der Horst und die Eva, die haben sich quasi schon so ein kleines Battle geliefert, wer dich denn besser kennt und mit wem du länger und mit wem du eigentlich besser befreundet bist. Und das heißt, der Zuhörer hat eigentlich schon einiges über dich erfahren. Ich, der dich ja eigentlich am wenigsten kennt, weiß, okay, du biegst auf eine kleine Radsportkarriere, wenn ich so sagen darf, zurück. Aber wenn ich dich bitten darf, für mich und vielleicht auch für andere Hörer, die noch im Bedarf sind, magst du dich noch mal ganz kurz uns vorstellen, woher du kommst? Radsport ist dein Einstieg in den Sport, wie du in die Sportwissenschaft gekommen bist und deine Funktion bei IQ Athletik.
Ja, kann ich gerne mal einen kleinen Abriss drüber geben. Es ist richtig, die Eva kenne ich, glaube ich, noch deutlich länger als den Horst. Damit hat die Eva wirklich gewonnen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren selber mal Mountainbikesport betrieben, im Wesentlichen. Also ich komme aus dem Cross-Country-Bereich und darüber habe ich die Eva dann auch kennengelernt. Und von daher geht das schon viele, viele, viele Jahre zurück. Und ich glaube, ich bin mein selbst letztes aktives Rennen so in dem Zeitraum 2005 gefahren, also schon ein bisschen ein paar Tage zurück das Ganze. Hab während der sportlich aktiven Zeit dann auch mit dem Sportstudium angefangen und dann mehr oder weniger aus meiner Leidenschaft dann ein Studium und später die Profession gemacht, was uns dann alle hierher geführt hat. Hab dann nach dem Studium und der aktiven Zeit erstmal als Landesverbandstrainer in Hessen gearbeitet, im Straßenradsport. Das war so das Erste, was ich in dem Bereich, also dann wirklich ausschließlich im Leistungssportbereich dann gemacht habe. Und wir haben dann in diesen Jahren erkannt, dass es auch durchaus einen großen Markt für Leistungsdiagnostiken, für das ganze Background-Wissen aus Sportwissenschaft und Trainingspraxis auch im Age-Grouper-Bereich, im Hobby-Bereich, Amateurbereich gibt. Und haben dann einfach, mehr oder weniger auf gut Glück erstmal unser Unternehmen gestartet.
Seit wann gibt es euch?
Seit 2010 gibt es
uns. Oh, da ist
2008,
ja dieses...
2008.
Ah, ich habe schon, dann habt ihr ja schon das 10-Jährige gefeiert. Wahnsinn, cool.
Ja, das haben wir gefeiert, das stimmt, ja. Genau, und so ist das dann peu à peu gewachsen, wurde dann immer, immer größer und wir decken im Prinzip jetzt bei IQ Athletik die gesamte Bandbreite mittlerweile ab von allen Facetten der Leistungsdiagnostik, die im Ausdauerbereich benötigt wird und auch die Themenfelder Bikefitting und Ernährungsberatung sind bei uns mittlerweile in-house, sodass wir schon relativ ganzheitlich unsere Athleten betreuen und begleiten können und die ganzen Teilbereiche dann im Prinzip abdecken, ja.
Dann komme ich mal
gleich. Ja, total spannend auf alle Fälle. Ja. Oh, Gregor, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ah, kein Problem. Das ist das Internet, was so verzögert ist, ne? Und was noch von Telekom so zusätzlich gedrosselt wird. Da fallen wir uns öfter ins Wort. Nee, mir kam die Frage, welcher Sportler oder welche Art Sportler nutzt euren Service besonders häufig? Ist es, sind es noch mehr die Radsportler oder doch eher die Triathleten, die bei euch eine Leistungsdiagnostik haben wollen?
Ja, es ist ein ziemlicher Turn in den letzten Jahren gewesen. Also wir haben tatsächlich angefangen, fast nur mit Radsportlern zu arbeiten in den ersten Jahren. Und das wurde dann aber von dem ganzen Triathlon-Hype und der großen Welle dann irgendwann überrannt. Der Radsport wurde dann auch über die Doping-Problematik, die dann irgendwann aufkam, immer mehr rausgedrängt, dass wir dann natürlich auch gemerkt haben, dass im Nachwuchsbereich nicht mehr so viele Leute nachkommen und viele Eltern einfach auch nicht mehr ihre Kinder in den Radsport geschickt haben. Parallel ist dann natürlich hier die gesamte Ironman-Bewegung immer größer geworden. Und gerade mit der Wiesbadener Veranstaltung früher, mit dem Ironman Frankfurt und dem, was hier regional auch passiert und auch den starken Vereinen, die wir hier haben, ist dann schon ein Riesenturn in Richtung Triathlon passiert, dass das mittlerweile schon der absolut größte Markt ist.
Ja. Aber ihr habt ja auch mittlerweile ganz viele, die frisch im Sport sind, also was heißt Sport? Also ich weiß noch, letztes Jahr waren Kunden da, die haben dann eine Stoffwechselanalyse gemacht, die hatten eigentlich so relativ wenig mit dem Hardcore-Ausdauersport zu tun. Also ihr habt ja auch, sag ich mal, ganz normale Menschen bei euch im Institut, oder?
Ja, absolut. Das war schon immer auch so die Bestrebung. Im Prinzip ist es ja so ein Runterbrechen von den Methoden. Wir haben ja alle im Leistungssport angefangen und dann haben wir halt erkannt, okay, das ist auch interessant für einen Hobbysportler, für einen Breitensportler interessant. Dann haben wir natürlich irgendwann erkannt, okay, diese Methodiken sind auch durchaus interessant für Menschen, die gar keinen Leistungssport machen, aber auch eine Fragestellung zu ihrem Stoffwechsel haben oder zu ihrer Gesundheit haben, zu Fitness allgemein haben. Von daher haben wir jetzt wirklich von übergewichtigen Personen mit Stoffwechselstörungen bis zu Fitnessstudio-Klientel einiges an verschiedenen Kundenklientel mittlerweile.
Ja. Und ihr betreut ja auch Fußballmannschaften, also im Profibereich sogar.
Genau. Das ist richtig. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren. Da ist ja auch gerade eine Laktatdiagnostik schon seit langer, langer Zeit eine etablierte Größe. Und da haben wir diverse Vereine, die wir mittlerweile betreuen. Wir haben im Prinzip, ich muss mal kurz, es kommt gerade unsere Putzfirma. Ja, ist okay. Sie können unten, können Sie putzen. Ja. Sorry, das ist mir jetzt gerade wieder zugekommen. Siehst du, in Corona-Zeiten denkst du, das Büro ist ruhig und dann kommt der Putzmann doch noch rein.
Ne? Muss mal desinfiziert werden, ey.
Ja, also um auf die Frage zurückzukommen, ja, wir machen auch diverse Fußballvereine mittlerweile von Eintracht Frankfurt, wo wir von der Profimannschaft bis in den Nachwuchsbereich, also auch das ganze Nachwuchsleistungszentrum mitbetreuen, wo wir dann auch endlich mal eine gleichbleibende Methodik etablieren konnten, dass sowohl vom Juniorenspieler bis zum Profi alles gleichmäßig getestet wird, dass du dann auch die Spieler wirklich miteinander vergleichen kannst. Mhm. Wir haben viele Jahre Nürnberg gemacht, den BVB machen wir, wir in Wiesbaden haben einige Fußballvereine da auch diese
Methodik. Und machen die dann Laufdiagnostik oder wie sieht das bei denen aus?
Ja.
Ja. Rein. Also die werden nicht irgendwie
sollte
noch...
Ja immer
Was ist denn bei denen ein wichtiger Parameter? Also
ich habe gedacht, was ist bei denen die Abbruchstufe? Wie schnell kann ein Fußballer rennen?
Ja. Ist also schauen die auch so total auf V2 Max oder?
Ja, im Prinzip interessieren die sich schon auch für vergleichbare Parameter. Es ist immer von Verein zu Verein unterschiedlich, was die da investieren und welche Interessenlage dahinter ist. Aber im Endeffekt interessieren die sich auch für die anaerobe Schwelle. Die interessieren sich auch durchaus immer noch für verschiedene fixe Schwellen, also sagen wir so eine klassische 4-Millimol-Schwelle, die ganz oldschool ist, das ist im Fußball immer noch verankert, die sie sich einfach angucken, um einfach nur zu gucken, okay, haben wir eine Links- oder Rechtsverschiebung, ja. Aber du hast da auch über die letzten Jahre schon einen großen Wissensgewinn. Ja, auf jeden Fall haben die Konditionstrainer im Fußball, oder das ist ja jetzt über die letzten Jahre auch so, dass es nicht mehr nur gekoppelt ist an die Cheftrainer, sondern du hast einen immer größer werdenden Stab an Konditionstrainern, die auch immer besser ausgebildet sind. Mhm. Und die wissen auch schon um alle klassischen Ausdauerparameter. Das sind die ganzen Schwellen, individuelle Schwellen, fixe Schwellen, VO2 Max. Wir machen jetzt mittlerweile bei vielen Vereinen auch die Spiroergometrie mit. Also das kommt da auch immer mehr. Dass die jetzt dann nicht mehr nur Laktat testen, jetzt zum Beispiel beim BVB sind wir im Prinzip auch mit reingekommen, gerade wegen der Spiroergometrie. Dass es auch darum geht, wirklich den gesamten Stoffwechsel dahinter zu erfassen. Und da wird schon sehr, sehr kleinteilig auch untersucht. Und das ist dann schon von dem Gehalt der ganzen Diagnostik vergleichbar wie das, was ihr jetzt von uns kennt.
Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich hätte gedacht, so ein Fußballer, der entweder er geht oder er sprintet durch die Gegend und so alles andere, was dazwischen ist, das interessiert ihn nicht. Aber
ja, das ist per se schon richtig. Also du hast auch ganz andere Kurvenverläufe, als ihr das jetzt kennt. Also da ist es jetzt nicht so, dass du jetzt die ewig lange flache Basis in so einem Laktattest hast. Die kommen natürlich schon viel, viel mehr auch über das anaerobe System, weil die halt auch viele, viele kurze Sprints leisten müssen. Es sieht ganz anders aus von der Charakteristik. Aber auch die brauchen natürlich bei dem hohen Spielpensum, was sie haben, eine gewisse Grundlagenausdauer für die Regenerationsfähigkeit. Also von daher ist auch die Ausdauer da einfach ein elementarer Parameter für die Gesamtbelastbarkeit, die die Spieler halt haben. Ja. Und wenn die ja viele Wettbewerbe spielen müssen bis zur Champions League, dann haben die ja auch ein paar Tage auf der Uhr, die im Wettbewerb stehen.
Ja, ja, und man sieht es ja immer, spannend.
Ich dachte immer, dass die... ich dachte ja immer, dass die ganz großen Clubs, wenn du BVB und so, das ist ja schon hier einer der Player, dass sie das Inhouse testen, dass sie da irgendwie selber ihre eigenen Diagnostik haben, aber es ist ja spannend, dass sie auf euer Know-how, also ihr seid dann bekannt, zurückgreifen und euch dann aus Frankfurt rüberfliegen quasi.
Nicht mehr. Zu testen, oder? Die werden nicht mehr geflogen. Nach Corona wird es hoffentlich anders sein. Da Ach so. Fliegt keiner mehr von Dortmund nach. Keine Einwand, sorry, aber ja.
Wir werden andere Wege finden, ja. Aber das ist ein richtiger und korrekter Punkt, den Horst anspricht. Die Bestrebungen sind bei den Vereinen, also gerade bei den hochklassigen Vereinen, schon da, das auch in-house zu machen. Ja. Das ist aber ein logistisches Problem, dass die einfach immer nur sehr kleine Zeitfenster zur Verfügung haben. Und es ist dann meistens so, du hast einen Tag für einen kompletten Kader. Das heißt, du musst an einem Tag 20 bis 30 oder 35 Mann testen. Und die brauchen an dem Abend eigentlich auch die kompletten Ergebnisse, weil die in der Regel am nächsten Tag dann in ihren Trainingslager fliegen. Und das können die logistisch gar nicht bewältigen. Aber jetzt beim BVB waren auch die Bestrebungen, dass man sagt, okay, wir bilden die im Prinzip aus, dass sie das durchführen können. Und wenn die dann neu eingekaufte Spieler nachtesten oder so, dann führen die das auch mal selber durch. Wir kriegen die Rohdaten und werten das aus und die kriegen dann unsere Expertise. Das heißt, die haben natürlich auch nicht das Ausdauer-Know-how. Wir müssen die Daten aufbereiten, vorbereiten, über Power BI, über verschiedene Möglichkeiten dann im Prinzip dann auch so mundgerecht servieren, dass die dann halt sofort damit arbeiten können, ja, weil die einfach die Zeit dafür nicht haben und dann kaufen die es halt ein.
Ah, spannend. Also ich denke mal auch, das ist ja ein Riesenaufwand. Man hat 30 Spieler oder so und dann wird jeder durchgetestet. Da seid ihr ganz schön am Rödeln, oder? Wenn ihr dann mal einmal durchtestet.
Absolut, gerade wenn du jetzt so den Auftakttest bei einem Erstligisten nimmst, wenn halt auch von der Liga noch gefordert ist, dass jeder Spieler parallel noch ein 12-Kanal-EKG machen muss. Ja, das heißt, wir haben zwei Laufbänder am Start, wir haben zwei EKGs am Start, zwei Spiros, 5 bis 6 Mitarbeiter, einen Internisten und das ist dann halt richtig getaktet. Und die machen an dem Tag halt auch noch andere Tests. Also die müssen dann noch viel, viel klassische Tests machen von FMS oder diese medizinische Variante vom FMS-Test, Sprungtest, es werden Abdrücke von allen Füßen gemacht, es wird ein Riesenaufriss gemacht. Ja. Also das ist schon brutal getaktet, das Ganze. Ja.
Oh, die armen Fußballer.
Spannend.
Oh. Ja, brutal. So ein Stress, die Armen.
Ja. Es ist immer ein bisschen so wie Klassenfahrt mit 12-Jährigen, ja, aber es macht Spaß. Ja.
Ihr habt okay, da cool. drin vielleicht noch so eine Nintendo oder sowas, dann können sie noch ein bisschen UEFA zocken oder so, wer erwarten muss.
Ja, also es ist eigentlich der Standard, dass irgendwie eine Musikbox läuft oder irgendwie noch der YouTube-Channel vorne auf dem Handy auf dem Laufband mitläuft und so, das muss schon sein.
Okay, aber das waren jetzt die Fußballer.
Kommen wir mal zu uns, ne?
Zu uns Ausdauersportlern kommen und Greg und ich mussten ja jetzt zweimal die Woche schwitzen, diese Woche. Das war echt übel, wenn man so unfit, oder nicht unfit, aber wenn man halt da überrascht wird von so einer Nachricht. Greg schreibt mir, ey Horst, hast du Lust, da hier so eine Abtestung zu machen, kurzfristig, zweimal und dann vergleichen wir. Also, was haben wir gemacht, Greg? Wir haben Folgendes gemacht. Ich habe einen FDP-Test absolviert, einen Zwift-FDP-Test und du hast was gemacht?
Letztendlich haben wir, ich fange mal eine Stufe früher an. Wir haben uns also ein bisschen gefragt, mit dem FDP, wir haben es ja in der Ankündigung von Sebastian schon so ein bisschen angeteasert, gefragt, FDP-Test, Zwift, jetzt wird Zwift ja nochmal uns eine Weile lang begleiten, so viel raus geht es jetzt nicht. Und was kann der FTP-Test, was kann er nicht? Auch als zum einen als Trainingswert, zum anderen, wie brauchbar ist eigentlich der Test? Was ist der Unterschied zu einer Leistungsdiagnostik? Ursprünglich war es ja sogar mal so gedacht, dass ich oder halt auch Horst einen Swift-Test, einen klassischen macht, einen klassischen FTP-Test und dann eine Leistungsdiagnostik direkt bei IQ Athletic im Hause. Das hat sich nun durch Corona auch erledigt. Passt jetzt aber eigentlich immer noch ganz gut, weil Sebastian, ihr habt ja von IQ jetzt auch einen Do-it-yourself-at-home-Test konzipiert, sage ich mal, den man nun auch auf Swift fahren kann. Und wir haben es jetzt folgendermaßen aufgeteilt. Horst ist den klassischen FTP-Test gefahren, den Swift anbietet. Und zwar diese 20 Minuten.
Also ist der FTP-Short.
Der FTP-Short. Den Stundentest, sorry Sebastian, ihr habt das angefragt, aber ich bin den Stundentest nicht gefahren. Ich habe mich da einfach geweigert, eine Stunde all auf der Rolle zu fahren.
Kann ich gut
verstehen. Ich habe aber den auch von Swift angebotenen Rampentest genommen, weil ich mir vorstellen kann, oder wir denken uns auch, der wird wahrscheinlich auch von den Usern sehr gerne verwendet, um halt ihren FTP zu bestimmen. Das ist auch ein Stufentest, in den es in 30 Sekunden Schritten nach oben geht, um jeweils 20 Watt. Genau. Und dann zwei, drei Tage später, also dann nachdem wir wiederholt waren, haben wir dann euren Stufentest von IQ Athletic gemacht. Magst du ganz kurz uns deinen Test vorstellen oder was ihr da konzipiert habt und was das hier von diesem Test ist?
Ja, also wir haben im Prinzip einen klassischen Stufentest, den Horst bei uns ja auch schon diverse Male gefahren ist, den wir normalerweise mit Spiro- und Laktatmessungen machen. Das heißt, Standardprotokoll bei uns ist 100 Watt Einstieg, alle 3 Minuten geht 30 Watt nach oben. Wir registrieren immer am Ende der Stufe die Laktatwerte und konstant die Atemgassituation. Der Test, den wir jetzt aus der Not geboren haben, ist im Prinzip auch ein Stufentest, der daran angelehnt ist. Das heißt, wir haben ein spezielles Swift-Protokoll, wo jetzt ihr beide auch bei 100 Watt eingestiegen seid, auch alle 3 Minuten 30 Watt nach oben gestuft wurdet und wir haben nur die Leistung und die Herzfrequenz erfasst. Die Software, die wir verwenden, kann, also der Professor, der dahinter steht, hat den Algorithmus jetzt nochmal weiter angepasst und ist immer noch dabei, es weiter zu verfeinern, dass wir nur aus diesen Parametern im Prinzip auch die Schwellenwerte generieren können und die VO2 Max. Also die VO2 Max konnten wir schon immer aus dem Test generieren. Das gibt Formeln, mit denen man das aus so einem Stufenprotokoll wirklich sehr gut und valide hochrechnen kann. Der Vorteil davon ist halt, dass wir einfach eine gesamte Bandbreite von Leistungsbereichen mit abdecken und somit eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie sich so eine Leistung zusammensetzt. Weil wenn man jetzt einen klassischen FTP-Test nimmt, fährt man halt in 20 Minuten Zeitfahren beispielsweise und dann wird einfach nur hochgerechnet aus diesem einen Wert, was müsste die Person über eine Stunde fahren können. Ja, und das ist halt sehr, sehr stark simplifiziert. Ja. Und unser System gewinnt nochmal zusätzlich dadurch, umso mehr Daten wir von einer Person schon haben aus dem Vorfeld. Also auch wenn wir alte Laktattests haben, werden die mit reingenommen. Das heißt, wenn wir eine Vorstellung davon haben, wie die Physiologie des Sportlers funktioniert, können wir diese Stufen noch besser eingrenzen. Ja, und mittlerweile ist die Korrelation sehr, sehr hoch, dass wir die Schwellen damit deutlich besser detektieren können, als wenn ich jetzt nur einen 20-Minuten-Test mache und das versuche, daraus hochzurechnen. Ja.
Also das heißt, wenn jemand ganz jungfräulich den Test macht und nie bei euch eine Diagnostik gemacht hat, dann macht das unter Umständen nicht so viel Sinn oder wie ist das zu werten? Weil ihr habt ja dann keine Daten von ihm.
Ja, man muss immer ganz klar sagen, es ist nie der Goldstandard. Der Goldstandard bleibt, ist und bleibt das Labor. Ja, das können wir nicht ersetzen. Wir brauchen eigentlich einen physiologischen Parameter, mindestens einen, also eher Laktat oder Spiro. Ansonsten funktioniert es halt immer suboptimal. Aber das, was ich von dir jetzt alles schon weiß, weil ich alte Daten von dir habe, kann man auch, also gewisse Dinge kann man auch anders eingrenzen. Also ich brauche halt immer ein Gespräch mit der Person, ich brauche gewisse Vorinformationen von der Person. Ich kann das Ganze aber auch kombinieren mit noch anderen Testbatterien um auch gewisse Informationen mit Werten zu hinterlegen. Das heißt, ich könnte auch sagen, okay, ich lasse den nochmal einen 15-Sekunden-Sprint fahren oder einen 4-Minuten-Test fahren, um verschiedene Zeitbereiche nochmal abzudecken und könnte so eine Wissenslücke auch weiter schließen. Das heißt, deswegen verkaufen wir den Test auch nicht isoliert. Mhm. Fahr den Test, gib mir die Werte, ich schicke dir die Rohdaten oder das, was dann rauskommt, weil das kann missverständlich sein. Es braucht halt auch hier eine gewisse Expertise und eine Erfahrung, wie ich diese Werte einsortiere. Ja, weil du bist auch als Beispiel ein physiologischer Charakter, der sehr speziell ist und aus diesem mathematischen Standardschema raus. Horst ist einfach der Typ. Das wissen wir alle, dass der Horst sehr speziell ist. Deswegen, solche Sachen muss ich halt wissen, ja, aber das kann ich auch anders eingrenzen. Es ist nie optimal, ja. Aber wenn wir jetzt die gesamte Fallzahl von Zehntausenden von Tests nehmen, die in dieser Laktatsoftware drin sind. Und der Professor, der dahinter steht, hat das im Prinzip validiert. Und es ist so, dass im Prinzip 90% aller Tests, die da jemals durchgelaufen sind, mit und ohne Laktat, also wenn du es ohne Laktat machst, kommt er auf eine Abweichung von plus minus 10 Watt, was die Schwellenleistung angeht. Also das ist schon relativ nah dran. Ja. Mhm. Und du kriegst eher eine Vorstellung über die physiologische Zusammensetzung, wie der Sportler funktioniert, also wenn du nur so einen kleinen Test fährst, ja, und nur 20. Ja. Da kann man aber vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen den FDP zerlegen und vielleicht da ein bisschen drauf eingehen, was ist der FDP überhaupt und was hat der für Probleme. Ja.
Kann ich eine kurze Zwischenfrage stellen, vielleicht eine dumme Frage oder so, aber egal. Kriegst du aus eurem, das ist ja auch ein Stufentest, also so ein Rampentest quasi, kriegst du da schon mehr Daten, Leistungsdaten, als ein reiner FTP-Test bietet? Also dadurch, dass ja stufenweise immer erhöht wird, die Leistung alle paar Minuten, sammelst du ja quasi auch über die Zeit, in die der Test läuft, ja auch mehr Daten, mehr Leistungsdaten von dem Athleten. Ist das schon eine Sache, wo du ja mehr ableiten kannst dann von, was quasi schon eine Abgrenzung zum FDP darstellt? Oder ist das jetzt zu vereinfacht gedacht?
Nee, das ist korrekt.
Es ist ja da vielleicht ganz gut, gerade wenn wir jetzt bei deiner Frage sind, Eva, kann man bei meinem Test eigentlich einsteigen? Weil ich bin ja so ein Kandidat, ich habe ja nie bei euch eine Leistungsdiagnostik gemacht. Von mir kennst du jetzt keine Daten, keine physiologischen Daten. Ich habe jetzt einfach, mir kennst du eigentlich nur zwei Tests. Das ist halt dieser 30-Sekunden-Stufentest auf Swift und dann den Test, den ich bei euch gemacht habe. Und bei Swift bin ich, glaube bis Stufe 140 Watt, ich glaube, angefahren und habe einen berechneten FTP-Wert von 317 gehabt. Und euren Test bin ich die 400 Wattstufe durchgefahren, das sind ja 3 Minuten Stufen, und komme ja nun auf folgende Werte. Eine individuelle anaerobe Schwelle von 322 Watt und ein FTP von 310 Watt. Jetzt an sich sind ja die Werte, ich würde jetzt auch mal sagen, FTP relativ ähnlich, 310 zu 317, sowas roundabout. Mhm. Gibt es jetzt etwas bei mir, was du noch weiterhin ablesen kannst? Also erste Frage, zweite Frage, sorry, ich muss gleich mal weitermachen. Wenn ich jetzt mir die IANs anschaue, denn von 322 und FTP ist jetzt gleich 310, sind ja auch sehr ähnliche Werte. Liegt das daran, weil ich auch oft sehe, dass es miteinander vermischt wird, als Synonym füreinander gebraucht wird, ist es eigentlich im Endeffekt das Gleiche?
Nein, also der FTP und die IAS ist nicht das Gleiche. Der FTP ist ein Modebegriff, sage ich mal, eine starke Vereinfachung. Das ist im Prinzip einfach nur die Wattleistung, die eine Person auf 60 Minuten fahren kann, halten kann, konstant. Mhm. Ja, und die IAS, also der FTP ist im Prinzip Physiologie befreit, sage ich mal. Du hast keine Ahnung, du hast eine Wattleistung, aber du hast keine Ahnung, wie der Sportler diese Leistung erbringt. Also du hast ja zwei große energieliefernde Systeme, ein aerobes und ein anaerobes System, also sagen wir mal simpel Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel. Du kannst jetzt zwei Sportler nehmen, die ballern dir denselben FTP-Wert raus. Ja. Die Komposition der Leistung dahinter ist aber völlig unterschiedlich. Der eine hat einen viel, viel höheren anaeroben Anteil und der andere einen viel höheren aeroben Anteil. Das heißt, ich brauche auch eine ganz andere Trainingsmethodik. Also da muss ich mal gucken, okay, was hat er auch für eine Zielsetzung? Will er Langdistanz machen, Kurzdistanz, Sprint, whatever. Ja. Das heißt aber, ich muss ja im Prinzip wissen, wie ist er zu dieser Leistung oder zu dieser Schwellenleistung, die ich da gemessen habe, gekommen. Ja. Und ja, die IAS im Gegensatz dazu geht ja im Prinzip genau den anderen Weg. Da geht es um die Physiologie dahinter. Das heißt, die individuelle anaerobe Schwelle definiert den Punkt, an dem du gerade noch ein Laktatgleichgewicht halten kannst. Das heißt, das ist die höchstmögliche Intensität, bei der Laktatproduktion und Abbau gerade noch konstant bleiben. Das heißt, das kannst du fahren und übersäuerst im Prinzip nicht, simpel gesagt. Und das wird dann primär, also die Fahrdauer an dieser Schwelle, an dieser IAS, wird dann über die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten limitiert. Das heißt, du verbrauchst im Bereich der IAS immens viele Kohlenhydrate und je nachdem, wie gut du beladen bist, kannst du das ungefähr zwischen 45 und 90 Minuten aufrechterhalten. Deswegen gibt es auch Differenzen in diesem FTP und dem IAS-Wert. Ne?
Okay. Das knackt
in der Leitung.
Ja, ist schon wieder, ne? Das ist hier.
Das Netz ist überlastet.
Wir haben hier eine Schlange in der Leitung. Also kann ich nicht sagen, ich nehme den FTP einfach als vereinfachte Form meiner anaeroben Schwelle und trainiere damit und übertrage das eventuell sogar auf meine, auf meine Trainingssteuerung.
Du weißt ja gar nicht, was du trainieren musst dann quasi. Also ich stelle mir das jetzt gerade nur so vor, wenn ich jetzt Horst und Gregor eigentlich nicht so gut kenne, ne? Also deren Trainings, wie soll ich denn das jetzt formulieren? Also ich stelle mir jetzt immer vor, ich kenne ja meinen Mann, ne? Und weiß, wenn wir lange Rad fahren müssen, braucht er viel Essen. Also er ist nicht so der gute Fettverbrenner, sagen wir mal so. Ne? Er kann gut mit Kohlenhydraten, aber mit der Fettverbrennung hapert es dann doch so ein bisschen, weil er hat ja auch kaum Fettreserven natürlich, ne? Also du verzeihst mir, wenn ich das jetzt so sage. und Horst ist ja dann doch jemand, der eine ziemlich gute Fettverbrennung haben könnte, so wie ich ihn jetzt einschätze einfach. Also, dass er doch ein anderes Level hat, wie er seine Fette gut nutzen kann. Und für den wäre ja quasi, sagt er der Test was anderes? Oder ich denke, der könnte einen anderen FTP fahren, als Gregor den FTP fährt, in Sachen, wie du gerade gesagt hast. Man weiß ja gar nicht, wie er die Leistung zustande gebracht hat. War er jetzt total aerob oder war er anaerob? Wie du halt auch gemeint hast, man muss ja den Athleten dahinter dann irgendwo die Physiologie kennen, aber über den FTP weiß man das ja quasi nicht.
Oder? Genau, korrekt. Und das ist auch, genau, das ist völlig korrekt. Und das ist auch genau die Differenz, die ich jetzt in den beiden Tests sehe. Gregor hat ja auch gefragt, was ich jetzt aus seinem Test, da ich ihn ja jetzt noch nie vorher getestet habe, rauslesen würde. Und ich würde bei ihm nämlich auch genau das rauslesen, dass er eine höhere Glykolyseleistung hat, weil er kommt oben raus einfach nochmal stärker als der Horst. Der Horst hat einen riesengroßen aeroben Motor, ja, also der hat einfach einen riesen Fettstoffwechsel, eine riesen Basis, was natürlich auch für einen Langzeitausdauerwettbewerb perfekt ist, ja. Und bei Gregor ist es so, dass er im Prinzip einen größeren Anteil über die anaerobe Leistung dann wirklich bringt. Ja. Er kommt auch auf eine höhere VO2 Max, weil er, glaube ich, das Geballer oben raus halt auch noch ein bisschen besser kann. Würde ich jetzt einschätzen.
Ohne, ja, dass ich, hat er ja jahrelang nichts anderes gemacht. Ja.
Also ich sehe, ja, was dann, wurde mit mir berechnet, eine VO2 Max von 70,4.
Ja, so als Rentner
ist natürlich gesunken. Da war ich auch mal über 80, aber das ist jetzt auf, naja, die 70er-Grenze habe ich zum Glück noch nicht unterschritten. aber ich bin ja auch gut, besser als Horst. Horst, wo warst du, wenn wir hier mal Werte-Bashing machen?
Yeah. Ja, aber da kann ich vielleicht mal kurz dazwischen grätschen, weil in der Auswertung, wie wir sie ja jetzt im Prinzip übermittelt haben, war das letzte Update noch nicht drin. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt die alten, weil da wurden die alten Tests vom Horst im Prinzip nicht berücksichtigt. Ich weiß beim Horst, dass er eine relativ schlechte VLA Max hat, also er hat eine relativ schlechte oder niedrige, nicht schlecht, schlecht ist das nicht, aber eine niedrige Glykolyseleistung. Dafür aber einen immens großen Fettstoffwechsel, weil seine Schwellenwerte sind gar nicht so anders als die von Gregor, aber die Zusammensetzung
ist völlig. Ist komplett anders, ne?
Ja. Also ich würde, ja genau, also ich würde den FTP von Horst im Bereich 310 bis 315 Watt festsetzen, ja, wenn ich jetzt die alten Testdaten mit in die Kalkulation reinnehme, ja. Und eine Schwellenleistung würde ich im Moment bei ihm, also IAS, bei ihm verorten zwischen 330, 335 Watt. Das ist der Range, wo ich ihn sehe, was gar nicht so krass viel anders ist als das, was wir bei Gregor sehen, aber die Komposition ist eine völlig andere. Genau. Man sieht es auch so ein bisschen, die VO2 Max wird bei Horst geringer kalkuliert, ja. Was aber auch, wenn man weiß, er war jetzt im Trainingslager. Ich habe keine Ahnung, was er trainiert hat dort, aber ich kenne seine Physiologie von früher. Ich weiß über diesen großen aeroben Motor und er kommt oben raus einfach nicht so stark. Also könnte man jetzt dann im Prinzip von der Trainingsmethodik dahin gehen und sagen, okay, guter Fettstoffwechsel, gute Schwellenleistung, weil die Glykolyserate so niedrig ist. Er kommt auch immer auf sehr geringe Abbruchlaktatwerte. Man könnte jetzt dann in dem nächsten Block sagen, okay, man könnte über HIIT-Intervalle, über VO2-Max-Intervalle halt schon in der VO2-Max nochmal was rauspushen, wenn man denn noch ein Wettkampfziel hätte, auf das man hinarbeitet. Das wären aber so die Dinge, die man rauslesen kann. Ja? Aber deswegen muss man, man darf diese Zahlen alle nie Platz nehmen. Das ist auch bei der bestgemachten Labordiagnostik so. Ja? Du kannst, jeder kann diese Geräte bedienen, wenn er da drin geschult ist. Aber das, was du da rauslesen kannst, das ist das, was eine Diagnostik halt wertig macht. Ja, das ist immer so ein bisschen die Problematik. Diese ganzen Parameter, über die kannst du dich streiten. Du kannst dich auch über jede anaerobe Schwelle streiten, wie die bestimmt wird. Und jede Diagnostik hat irgendwo Limitierungen und Grenzen. Aber du musst die kennen und du musst das halt einfach richtig interpretieren. Und wenn du die richtigen Fragen stellst, selbst wenn du den Sportler nicht kennst, ja, oder im Idealfall Trainingsaufzeichnung von ihm hast oder alte Diagnostikdaten hast, dann kannst du halt relativ schnell als erfahrener Diagnostiker eins und eins zusammenzählen und dann eine Expertise liefern, mit der du halt schon individuell arbeiten kannst. Und das ist es, worum es geht. Es geht nicht um den einen Wert, weil ein FDP per se ist auch nicht schlecht. Der ist ein Marker für die Ausdauerleistung. Ja, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache jeden Monat meinen FDP-Test und der wird immer besser, ja, dann wird der auch in der Ausdauer besser geworden sein. Ja, also es ist jetzt nicht, dass der komplett Banane ist, nur ist halt die Frage, möchte ich damit nur meine Leistung abbilden oder möchte ich mein Training darüber steuern?
Ja, ja, wenn wir jetzt das Beispiel mit den Online-Programmen wie Zwift sehen und ja, ich brauche jetzt irgendwie Trainingsbereiche und ich mache jetzt einen 20-Minuten FDP-Test, dann habe ich irgendwie so einen oberen Bereich, der mir irgendwie ausgespuckt wird, aber wenn ich das richtig verstehe, dann habe ich, was meine Grundlagenbereiche angeht, nur eine Annäherung. Und wenn ich jetzt keine Ahnung, so ein Homezone-Test mache bei euch, dann wird der werden auch die unteren Bereiche besser ausdifferenziert. Sehe ich das richtig?
Das ist richtig, weil ich kriege ja im Prinzip die aerobe Schwelle, also den initialen Anstieg der Kurve, ich kriege die individuelle anaerobe Schwelle, ich kriege die VO2 Max. Ja, ich kriege halt einfach deutlich mehr Parameter und wie vorhin auch schon richtig gesagt wurde, wir bilden ja auch die gesamte Leistungsbandbreite ab von niedrigen Intensitäten bis zu maximalen Intensitäten und damit habe ich halt deutlich mehr Parameter, mit denen ich eingrenzen kann. Ne? Das kombiniert mit den richtigen Fragen führt dann auch wirklich zu einem individualisierten Training.
Verstehe. Also ist interessant, weil FDP, also wir, Gregor und Eva, wir hatten es vorher schon auch so ein bisschen, der Begriff FDP, den kenne ich seit 2014. Davor habe ich mich damit eigentlich nie auseinandergesetzt, war auch mir nicht geläufig. Wie seht denn ihr das als Diagnostiker? Ich meine, ihr macht das jahrelang und ich glaube, durch die Einführung flächendeckender Powermeter, also der Zugang, wurde ja dann doch irgendwie günstiger seit ein paar Jahren und dadurch, glaube ich, kam das auch zustande, dass man diesen 20-Minuten-Test irgendwie entwickelt hat, oder?
Ja, klar, das ist im Prinzip aus der ganzen Powermeter-Geschichte halt rausgekommen, dass man halt nach einer praktikablen, einfachen Version gesucht hat, um halt selbst irgendwo eine Schwelle als Marker zu detektieren. Ja, und das funktioniert ja auch, aber es funktioniert halt nicht, die Trainingsbereiche abzuleiten. Am Anfang hatten wir auch erstmal so ein bisschen, für uns war das auch nicht neu, das wurde dann, im Prinzip kam dieser Rush hier erst, als dieses Buch Training with a Power Meter auf Deutsch übersetzt wurde. Ja, irgendwie, das gab es halt schon irgendwie 10 Jahre vorher und keiner hat irgendwie Englisch gelesen anscheinend. Und deswegen kam das erst mit der deutschen Übersetzung, dass dann irgendwie dieser Flow hier angefangen hat. Anfangs haben die ganzen Diagnostiker schon gesagt, okay, ja, jetzt werden wir irgendwie obsolet und haben alle Angst gehabt. Ich sehe das aber nicht so kritisch, weil wenn du darum weißt, wie komplex ein Körper funktioniert und wie komplex die Anforderungen einer jeden Disziplin ist und dann weißt du natürlich auch sofort, dass du das nicht auf eine Zahl und auf so eine krasse Sache runterbrechen kannst. Das ist viel zu einfach und kurz gedacht. Und für mich ist es eher auch unsere Erfahrung, die Leute machen das und ich finde den Wert ja auch gar nicht schlecht. Und es schafft einen Einstieg, es schafft ein Verständnis bei den Leuten dafür, dass es um solche Schwellen geht, dass es um gewisse Parameter geht. Und die kommen ja dann früher oder später, wenn sie das ein bisschen länger betreiben, an den Punkt, wo sie merken, es sind viele Fragen offen, die mir dieser Wert alleine nicht beantworten kann. Und in dem Moment kommen dann Leute wie wir und die anderen Anbieter, die das auf dem Level machen, halt wieder ins Spiel, um diese Fragen zu beantworten. Wir sehen uns da immer mehr als Filter. Das ist ja genauso, wenn du jetzt die Garmin-Devices nimmst, die 8 Millionen Sachen berechnen. Ich meine, du kannst ja heute die Airtime von dem Ding berechnen lassen. Wenn du Mountainbike fährst, sagt er dir, wie lange du geflogen bist bei deinem Sprung und solche Geschichten.
Okay.
Ja, oder wie viel Flow du in deinem Trail hattest oder so Sachen. Ja, da denkst du ja auch, okay, das ist halt völlig überdreht. Aber die Leute brauchen halt irgendwann jemanden, der denen sagt, okay, cut the shit, was ist denn hier überhaupt der Parameter, auf den ich achten sollte? Und hast du dann natürlich auch ein Klientel, was schon ein Verständnis für die Sache hat, ein Interesse daran hat und von daher gräbt uns das jetzt nicht das Wasser ab.
Okay.
Vielleicht Corona, aber das macht nicht der FDP.
Ja, also ich denke, es ist auch wichtig, wenn man intelligent trainieren will, dass man halt seine einzelnen Bereiche kennt. Also wo liegt mein Ausdauerbereich 1 und wo sind die Übergänge und weil sonst trainiert man doch zu sehr ins Blau hinein und mit einem einzelnen Wert wie dem FDP, glaube ich, ist das dann auch nicht gegeben. Zumindest wenn man sinnvoll strukturiertes Training absolvieren möchte.
Absolut, ja, weil wir haben auch Sportler, die haben extremste VO2 Max-Werte und die haben auch extremste Schwellenleistungen, sind auch bis 70,3 vielleicht noch halbwegs gut unterwegs, aber wenn die auf einen Ironman gehen, haben die so einen eklatanten Gap, ja, wo die so viel schlechter werden. Und das kannst du halt eigentlich nur offenlegen, wenn du wirklich auch mit einer kompletten Diagnostik kommst, also mit Laktat und Spiro, um wirklich zu sehen, wie ist denn wirklich der Fettstoffwechsel, ja, weil das ist das, worum es geht. Da geht es nur noch um Energiebereitstellung und wo ziehe ich denn die Power her, ja? Der kann mir eine super IAS dahin ballern, aber das bringt dem halt gar nichts, wenn der halt irgendwie 8 Stunden unterwegs sein muss, oder?
Ja, also man kann letztendlich ja schon sagen, je länger die Belastung im Wettkampf eigentlich ist, also fängt es im Endeffekt jetzt auch mal an, okay, im Laufen reden wir von einem Marathon, bei einem Triathlon reden wir, denke ich, noch nicht von 70,3, oder? Oder reden wir dann nur von Langdistanz? Dann macht es umso mehr Sinn, halt zu wissen, wie läuft denn meine Energiebereitstellung und oder wie setzt sich etwas zusammen, jetzt mehr als ein FDP halt sagen kann. Bei den kürzeren könnte man es ja irgendwie noch gerade so ins Ziel schaffen, ne? Ohne jetzt,
aber
davor schon ins...
Aber auch bei den kürzeren Distanzen ist halt die Glykolyserate zum Beispiel total interessant. Also das, was heute über diese VLA Max Parameter, also maximale glykolytische Power im Prinzip dargestellt wird, auch extrem wichtig, weil da musst du halt auch sehen, wie schnell kann ich auf dieses Kohlenhydratsystem zugreifen und wie effektiv ist dieses System. Auch da ist es halt wirklich wichtig, ein bildgebendes Verfahren in Anführungsstrichen zu haben und einen Aufschluss darüber zu bekommen.
Ja. Ach stimmt, die Werte gibt es ja auch noch, ja.
Es gibt so viele Werte. Und wenn wir jetzt mal ganz praktisch, es ist ja wirklich so, also das ist auch, wenn ich mal so aus dem Nähkästchen plauder, wenn ich mich an die C-Trainer-Ausbildung, die ich jetzt vergangenes Jahr, ist es schon her, gemacht habe, es fliegen ja auch inzwischen so viele Begriffe rum. Also auch jede Sportart definiert die Trainingsbereiche unterschiedlich. Von der DTU festgesetzt haben wir GR1, GR1-2, GR2. Ich glaube, das sind die Begriffe, mit denen ich als Leistungssportler gearbeitet habe. Mehr Begriffe hatten wir eigentlich nicht.
Mann, bist du von gestern.
Das VO2 Max oder HIT-Training heutzutage, das war glaube ich bei uns einfach so Intervalltraining. Jetzt gibt es noch den EB-Bereich, habe ich letztens ein Video mit der Laura Philipp gesehen, die ist halt 4-Minuten-Intervalle gefahren, das waren dann EB-Intervalle, woanders sind das VO2-Max-Intervalle. Es fliegen halt super viele.
Das vermischt sich so viel, ne?
Ich finde, also das mag jetzt so total lapidar klingen, wo man sagen könnte, was hat denn Greg jetzt für ein Problem? Aber ich sehe halt immer wieder, dass es für extreme Verwirrung sorgt, dass extrem viele Bezeichnungen für irgendwelche Trainingsbereiche umherfliegen, teilweise durchmischt werden und irgendwie jeder etwas trainiert, aber so eigentlich weiß keiner so richtig, was los ist. Vielleicht können wir ja bei mir, also anhand meiner Person, mal, was würdest du für mich denn für sinnvolle, von mir aus auch mit Wattzahlen, also wir können auch mal kurz meine Schwellenleistung sagen. Ich habe eine Schwellenleistung von IANS, was war das, 322 und ein FTP von 310 Watt. Was wären denn für mich meine Trainingsbereiche, mit welcher Bezeichnung? Ja, erstmal so weit.
Ja, also ich gebe dir recht, das ist da schon mittlerweile kursieren extrem viele Bezeichnungen und sehr viele neue fancy Begriffe. Aber im Endeffekt ist das Rad ja auch nicht neu erfunden worden. Ja. Also im Endeffekt versuchst du mit den Trainingsbereichen ja physiologische Abschnitte anzusteuern. Ne? Und wir arbeiten da eigentlich immer noch klassisch mit den Begriffen, die du auch kennst. Also dass wir einfach einen regenerativen Trainingsbereich haben, einen GA1-Bereich haben, der jetzt das Fettstoffwechseltraining im Prinzip darstellt und so die Brot- und Butterzone, sage ich mal, für den Ausdauersportler, wo das meiste Trainingsvolumen drin stattfindet. Dann einen etwas intensivierten Bereich, den wir GA2 nennen, der im Prinzip knapp subschwellig ist, also bis an die Schwelle ran in etwa. Also bei dir wären das jetzt so 260 bis 310, 315 Watt in etwa. Ne?
Wäre das das klassische, Sweet Spot Training? GA2. Das ist ja auch so ein neuer Begriff. Also ich habe auch nie Sweet-Spot-Training gemacht in meiner, aber das ist so jetzt, also das heißt jetzt Sweet-Spot-Training.
Ja, im Prinzip Sweet-Spot ist, im Prinzip das oder so ein Schwellenbereich, sage ich mal. Das ist so der fancy Begriff dafür. Ja. Threshold. Aber im Endeffekt kannst du es ja differenzieren in den Abschnitt bis zur individuellen anaeroben Schwelle, also alles, was dominant aerob abläuft, ja. Mhm. Und dominant aeroben Anteil, also alles unter der IAS, kannst du halt nochmal unterteilen in den absoluten Basisbereich, das ist Fettstoffwechsel. Jetzt bei einer klassischen Laktatkurve wäre das der flache Abschnitt, bis dahin, wo die Kurve gerade mal so initial anfängt zu steigen. Und dann dieser Bereich zwischen dem Erstanstiegspunkt und der Schwelle. Das heißt, da haben wir dann einfach die Differenzierung, das eine dominant Fettstoffwechsel, das andere dann im Prinzip eher kohlenhydratlastig, aber ohne massiv ansteigende Laktatwerte. Und dann Entwicklungsbereich, das ist Schwelle, rund um die Schwelle, ja, wo wir dann im Prinzip gerade noch so Steady State sind, um diesen Bereich dann zu pushen. Das wäre so dieses Sweet Spot. Ja. Und dann gibt es darüber eigentlich noch den SB-Bereich, Spitzenbereich. Das sind dann die All-Out-Intervalle, die jetzt so in diesem VO2-Max-Bereich, wenn jetzt so 30-30er, 30-15er so Geschichten macht oder 60 Sekunden All-Out, 40 Sekunden Pause. Wobei wir da, bin ich auch nicht so der Freund von, da jetzt eine exakte Wattzahl vorzugeben. Ja? Also wenn du jetzt so ein hochintensives Intervalltraining machst, dann kriegst du eine Serie vorgegeben. Also ich sage, mach 10 Stück davon und dein Auftrag ist, mach die möglichst konstant. Nicht, dass du den ersten komplett overpowerst und dann im zweiten nur noch 200 Watt weniger rauskommen, sondern die sollen möglichst steady sein und halt einfach nach dieser Zeittaktung ablaufen, ja, um diese Wirkung zu entfalten. Ja. Das ist im Prinzip das, wenn du da noch auf den Powermeter guckst und 30 Sekunden All-Out gehst, ist ja auch irgendwie Banane.
Ja.
Na gut.
Gut. Dann fasse ich das soweit zusammen. Was würdest du mir denn, nehmen wir mal an, ich würde noch in Rot starten. Und du hast jetzt quasi meine Werte auf dem Tisch. Die sind natürlich jetzt nicht so ausführlich wie beim Horst. Und du hast natürlich bei mir keine Vorkenntnisse. Aber was wären denn so die, in meinem Fall, was könntest du rauslegen, die Tricks und Intervalle, die ich, oder worauf sollte ich setzen? Was wären denn so mein Training, was ich machen müsste fürs Radfahren, für die 180?
Mhm. Ich würde schon bei dir eher den gegenteiligeren Weg gehen jetzt beim Horst, sondern und sagen, du brauchst halt im Prinzip, oder ich würde den Schwerpunkt eher wirklich in diesem Fettstoffwechselbereich sehen, dass man halt Methodiken nimmt. Da möchte deine Frau was zu sagen, sehe ich halt schon.
Heißt das, sie darf mir nichts mehr zum Essen machen,
nein,
oder was?
Nein, das war eigentlich so lange,
nur noch Avocados
lange,
und Spiegeleier.
Lange ruhige Fahrten. Würdest du
ja,
ihn verorten?
Ganz banal. Also ganz
das, banal.
Also ruhige Fahrten oder immer so in dieser, in dieser Grauzone Dauerdrücken?
Dauermethode, nein, Dauermethode.
Nein. Ja, ganz lange und locker. Lang und locker und das kannst du natürlich, da gibt es ja tausend Facetten, da kannst du ja dann auch mit gewissen Low-Carb-Geschichten noch was machen, dass du irgendwie morgens noch einen Nüchternlauf machst oder solche Geschichten, whatever, da kannst du ja tausend Facetten. Aber jetzt ganz simpel würde ich erst mal sagen, lang, locker, steady Fettstoffwechseltraining. Ja. Ja, um halt einfach dieses System möglichst groß zu bekommen, weil wenn man über deine Historie auch weiß, wo du herkommst, kann man ja davon ausgehen, dass, auch wenn wir jetzt die VLA Max nicht messen konnten, weil wir keinen Laktat hatten, dass die Glykolyse einfach noch zu dominant ist, dass man die ein bisschen rausdrängen muss. Was man dafür aber auch machen kann, jetzt angenommen, du hast eine hohe Glykolyseleistung, ist tatsächlich auch ein GH2-Training. Weil heute gibt es ja nur HIT und LIT. Ja? Mhm. Es gibt ja nur noch.
Das wäre direkt meine Frage gewesen, so als, um mal als Gegenpol hätte ich da vielleicht so ein paar Kurzintervalle machen sollen. Also als hört man ja oft dieses bipolare Training, wenn man sagt, ey, du musst viel lang und ruhig, aber dann musst du aber auch mal ein paar sehr schnelle Intervalle machen. Das würdest du bei mir nicht sagen?
Naja, du hast eine relativ hohe VO2 Max, die ist okay. Klar kann man die auch noch weiterentwickeln über Kurzintervalle, aber so wie ich die Charakteristik jetzt einschätze, würde ich erstmal primären Punkt in diesem lang locker Fettstoffwechsel Steady Training sehen, ja, um da einfach das solide Fundament zu schaffen, weil mir deine Frau natürlich auch, um das zu untermauern, indirekt den Ball zugespielt hat und das ja bestätigt hat. Deswegen diese Fragen sind halt auch einfach wichtig. Mhm. Dass man halt so Informationen auch bekommt, wo hat der Sportler denn im Trainings- und im Trainingsalltag auch öfters mal seine Problemchen, weil das bestätigt dir dann halt solche Annahmen auch oftmals. Und dann müsste man, wenn man jetzt was über die VLA Max wüsste, könnte man halt durchaus auch sagen, wir können die Schwellenleistung halt auch stark beeinflussen über extensive Intervalle im GH2-Bereich, um die Glykoleserate nochmal runterzudrücken. Ja? Das sind auch nochmal so Facetten, die man damit einspielen kann. Ja? Aber normalerweise würde ich mir natürlich gerne alte Testdaten von dir angucken. Aber ich würde deine Trainingsdaten angucken und dann könntest du da noch mehr zu sagen.
Wenn du jetzt quasi, wenn wir mal im Ordner gucken würden, alte Tests vom IAT Leipzig, haben wir noch ein paar, würde dir das echt viel helfen dann schon? Also Tests, die so fünf Jahre alt sind oder so?
Ja, sind über 10 Jahre alt.
Ja, oh. Jedenfalls. Ja, aber das ist egal. Es gibt ja eine Fülle von Tests und das ist ja auch beim Horst, wenn ich beim Horst die ganzen alten Tests angucke, du siehst ja diese Physiologie
dieses Menschen. Athleten, ja.
Genau, also du kannst den natürlich schon beeinflussen über das Training, ja, aber du siehst einfach den Grundcharakter, ob der jetzt halt eher ein Langzeitausdauersportler ist oder ob der halt eher der Sprintertyp ist, also ob du einen Rouleur hast oder was auch immer, das kannst du da schon ablesen. Natürlich kannst du jeden irgendwo in eine Richtung noch beeinflussen über die Trainingsmethodik, aber gerade wenn ich eine Vielzahl von Tests über einen längeren Zeitraum sehe, dann hast du schon auch ein Stück weit genetisches Abbild von dieser Person. Und dann wird halt auch ein komplettes Bild raus, dass ich eine Entscheidung treffen kann, wo muss ich jetzt den Schwerpunkt setzen. Ja, und das sind halt so die Puzzlestücke, die du zusammennehmen kannst. Es ist nicht der eine Test oder der eine Wert, sondern es ist die Vielzahl von Informationen, wo du halt einen guten Trainer oder halt jemanden brauchst, der das lesen kann, um dann halt ein schlüssiges Bild drauf zu bauen.
Aber das heißt jetzt auch, du würdest hypothetisch, nehmen wir an, du würdest jetzt vor Ort mich jetzt Pläne schreiben, und Horst und ich haben am gleichen Tag, wir haben den gleichen Wettkampf. Würdest du ihm jetzt andere Intervalle geben?
Ja, klar. Ja.
Also wenn meine Theorie jetzt auch mit den alten Daten nochmal gestützt wird, ja, auf jeden Fall. Mhm. Erstmal schon.
Ihr könnt nicht zusammenfahren, so sieht es, glaube ich, aus.
Aber ist doch klar, ich meine, wir sind ja unterschiedliche physiologische Typen und je nach Trainingsphase muss man ja dann schon gucken, wo man dann Schwerpunkte setzt. Ne? Und wenn man im Ironman halt überwiegend über die Fettstoffwechselleistung kommen und die ist bei dem einen Athleten halt nicht so ausgeprägt, dann muss man halt da einen Schwerpunkt setzen. Und wenn bei dem anderen diese halt auf Maximum ausgeschöpft ist, ja, dann muss man halt dann vielleicht an den oberen Grenzen nochmal ein bisschen tunen, weil man ja unten nicht mehr viel machen kann unter Umständen. Also.
Aber der drängt sich klar.
Das ist genau das, was der Test leisten soll. Du musst ja im Prinzip irgendwo ein Abbild bekommen über Stärken-Schwächen-Profil. Und dann kannst du ja wirklich auch zielgerichtet dran arbeiten. Ja.
Könntest du dir vorstellen, da drängt sich bei mir die Frage auf, ist es bei Kurzstrecke oder von mir aus auch bei Radrennen anders? Also jetzt haben wir erfahren, okay, Horst und ich, auch wenn wir auf den gleichen Wettkampf trainieren, aber wir sind beide auch ziemlich unterschiedliche Typen, müssen beide daher unterschiedliche Inhalte trainieren. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt beide Athleten, die auf der olympischen Distanz starten, im Weltcup oder so, und hätten halt diese Anforderung, eine Stunde bis maximal zwei Stunden Wettkampfdauer, auf dem Rad halt viele Antritte, Windschatten fahren. Ich frage mit dem Hintergrund, wir haben ja im Kader sowohl als auch, als ich bei Joe trainiert habe, sehr viel gemeinsam trainiert. Geht es auf der Kurzdistanz eher besser, weil man halt sowieso ballern muss, oder würdest du auch dort mehr differenzieren?
Ja, da musst du natürlich auch differenzieren. Auch da musst du halt wissen, welche Stärken und Schwächen hat ein Sportler, und musst darauf natürlich auch reagieren. Aber natürlich bringt die Disziplin an sich schon mal Hauptinhalte der Trainingsmethodik mit. Das ist bei der Langdistanz und bei der Kurzdistanz so. Ja, also das Anforderungsprofil der Disziplin ist immer erstmal der Hauptleuchtturm, an dem du dich irgendwie orientieren musst. Ja, und das ist klar, auch wenn jetzt bei euch zwei die Ausdifferenzierung von dem Training erstmal unterschiedlich ist für die Langdistanz, ja, ist es trotzdem so, dass der allergrößte Teil einfach Ausbildung der aeroben Kapazität, der Grundlagenausdauer des Fettstoffwechsels sein muss. Jetzt, auch wenn ihr unterschiedliche Typen seid. Also der Key-Faktor ist immer die Disziplin, was brauche ich da für ein Profil für. Und dann muss ich halt so ein bisschen gucken, okay, wie ist der individuell aufgestellt, und dann kann ich diese Feinjustage, diese Gewichtung von einzelnen Inhalten machen. Das ist dann halt dieses Kleinteilige, was du dann machst später, ja.
Okay.
Ja. Ja, es ist eigentlich, also Gregor, weil du jetzt auf die ITU-Distanzler gehst, also man weiß ja von den Norwegern ja ziemlich viel vom Blumenfeld und seinen Kollegen, und die trainieren ja relativ viel an der Schwelle, quasi an der anaeroben Schwelle.
Inzwischen, ne, nachdem sie ja ihre VO2 Max hochgeballert haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber deswegen, weil ihre VO2 Max schon so ausgeprägt ist, ne? Dann was sollen die dann noch großartig da oben, wenn die schon bei 90 sind oder so, keine Ahnung.
Ja, geht nicht.
Da wird nicht mehr viel nach oben gehen. Und die machen natürlich dann extrem viel, so was man mitbekommt, an der Schwelle, aber nicht viel groß drüber. Und klar, ich weiß nicht, beim Joel Filliol, der eigentlich noch nicht mehr testet, der lässt dann alle hart trainieren, oder wie?
Ja, das ist natürlich, bei Joel haben wir gar nicht getestet, und nee, das war nicht nur hart, da kann man nicht sagen. Also letztendlich, klassischerweise hast du vielleicht pro Disziplin eine eher harte Einheit gehabt, wo du sagst, okay, das geht Richtung VO2 Max. Du hast aber auch wöchentlich eine Schwellenleistung. Also das ist immer so unser typischer Samstagslauf, der halt eine Stunde Tempo-Dauerlauf ist, an sich gesteigert. Und ich sag mal, Mario Mola, der kann ja auch Richtung deutlich unter 29 Minuten laufen, und der Tempobereich spielt sich ab zwischen 3,40 den Kilometer bis 3,20 oder 3,15. Mhm. Das sind ja jetzt keine Tempobereiche, also das sind ja noch humane Tempobereiche. Aber ich glaube, der Ansatz ist eher, also wenn wir jetzt bei den Norwegern waren, ich glaube, das war halt wirklich so ganz krasser Blockansatz. Also die haben extrem ihre VO2 Max gepusht und haben halt sehr viel drauf gesetzt und setzen jetzt halt sehr viel auf den Block-Schwellentraining. Und bei Joe ist es einfach der Ansatz der Konstanz. Also es kommen alle Trainingsbereiche vor, wobei doch, ich würde sagen, also oder er selbst sagt, 90% sind halt Zone 1, also wirklich sehr, sehr lockeres Training. Also das Ballern hält sich dann doch sehr in Grenzen, aber auf jeden Fall kommen auch die Schwellenbereiche zum Zug. Aber halt immer konstant, fast das ganze Jahr hindurch, und ja.
Mhm. Aber das sind dann ja, auch verschiedene Trainingsbereiche. Ja, ja. Aber Sebastian, was mich jetzt interessieren würde, ich meine, jetzt ist so der Step mit diesem Homezone-Test, oder es gibt ja auch andere Anbieter, die andere Tests anbieten. Wo siehst denn du eigentlich so die Perspektive von so Leistungsdiagnostiken so in den nächsten, ja, vielleicht 5 Jahren? Wird sich das immer mehr auf so Heimspielchen, sag ich mal, belaufen, weil dann auch die Tools vielleicht dann ausgefeilter sind, weil man vielleicht selber dann Laktat messen kann mit irgendwelchen Spezialgeräten, oder hast du da eine Zukunftsvision für uns eventuell, die man so grob skizzieren könnte?
Ja, also ich denke, dass es schon auch in diese Richtung geht. Man sieht ja, wie die ganzen Hersteller, Garmin und Co. halt schon daran arbeiten, immer mehr Daten zu sammeln, und sobald es möglich wird, wirklich einen physiologischen Marker abzugreifen, wie das Laktat. Ja, ich glaube, das ist der naheliegendste, dass der irgendwann auch mobil irgendwie gemessen werden kann oder sehr, sehr einfach, jetzt nicht mit dem Laktat-Scout, sondern auch unblutig irgendwann vielleicht bestimmt werden kann. Wenn es dafür Möglichkeiten gibt, dann wird das immer mehr in die Devices integriert werden. Das ist ja genauso wie die ganzen Aero-Geschichten jetzt im Bikefitting-Bereich, wo auch viel mit irgendwelchen Windaufnahmegeräten gearbeitet wird und dergleichen, wo auch Bestrebungen da sind. Da investieren die ja schon alle rein, ja, und Garmin hat ja auch Alpha Mantis gekauft, das jetzt im Aero-Fitting-Bereich eine Software ist. Also die Großkonzerne kaufen ja schon auch Know-how und andere Firmen auf, um sich da im Prinzip vorzubereiten für die Zukunft und immer mehr Onboard-Möglichkeiten zu liefern. Ja, aber dann bleibt halt immer noch, und deswegen werden wir uns wahrscheinlich irgendwann perspektivisch, wenn das kommt, kannst du dich halt nur noch auf diese Beratung dann zurückziehen, dass du im Prinzip aus diesem immer noch großen Boost der Physiologie, die da rauskommt, dann im Prinzip ein stimmiges Bild macht. Aber der Markt wird sich da definitiv auch verändern in den nächsten Jahren. Ja,
ja, aber es ist okay. Ja aber auch so, wenn du dann selbst, sagen wir mal, viel testen kannst oder auch selbst den Marker von Laktat jetzt als physiologischen noch hast, ist es ja trotzdem so, du brauchst ja auch immer jemanden, Diagnostiker, der es halt auswertet, ne? Oder der die Werte halt generell gut interpretieren kann. Beziehungsweise ja. Der eine große auch Datenbank hat, also entweder mit klar, du hast ja eine, wie viele Athleten testet ihr denn pro Woche, pro Monat, pro Jahr? Also da kommen ja allein eine große Datenmasse schon mal und Testergebnisse, die man ja hat, zusammen, ja. Ne? Was ja auch schon viel ausmacht. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar zur VO2 Max, und weil wir gerade auf Norwegen kamen. Da habe ich irgendwo in einem Podcast letztens mal gehört, dass der höchst gemessene VO2-Max-Wert 96 beträgt und von einem Björn Daly stammt. Also ist jetzt schon ein paar Jährchen her, als der Norweger Skilangläufer sehr populär war, sage ich jetzt mal. Jüngere Zuhörer werden ihn gar nicht kennen. Also der Björn Daly hatte wohl eine getestete 96er VO2-Max. Der Blumenfeld wurde in dem Bezug gefragt und er war auch schon mit 90, also er hat einmal 90 erreicht, einmal sogar über 90 und hat sich gefreut wie ein kleines Kind, dass er noch sogar die 90er-Macke geknackt hat, aber dann kam raus im Labor, war noch nicht umgestellt auf sein Gewicht, also da ist er mit dem Gewicht von Gustav Iden aus Versehen und als es wieder runtergestellt haben, war es dann auch wieder weniger. Jetzt wollte ich fragen, was war denn bisher deine höchst gemessene VO2-Max oder von euch, von IQ oder ja, gibt es da Werte?
Meine persönliche willst du nicht wissen, aber ja, die höchst gemessene, die ich hier im Labor hatte, ist ein Mountainbiker, der kommt so auf 85, 86.
Oh, also, ja, das ist aber auch stark, hey, ja.
Über mir halt, ja.
Fast.
Also ich habe jetzt hier Oskar Svensson mit 97,5 als World Record Holder.
Echt?
Ja, ich habe es nochmal gegoogelt.
Oh, ich dachte mir an den.
2012.
Man muss dazu sagen, das ist aber dann auch oftmals ein messmethodisches Problem. Also du hast in diesen Maximalbereichen oftmals Artefakte drin und dann musst du halt immer gucken, wie haben die das wirklich ermittelt, und du hast dann oft ein sehr, sehr unruhiges Fahrverhalten oder sehr viel Zusatzbewegungen, die noch entstehen. Du hast dann manchmal ein Problem, dass die Maske nicht mehr, also da gibt es einfach auch messmethodische Probleme neben den Eingabeproblemen und was es sonst noch gibt. Dann hast du eine gewisse Ungenauigkeit von manchen Spirosystemen in diesem hohen Literzahlbereich, wenn in den Maximalbereich, also da gibt es ein paar Fallstricke, die man mit beachten muss. Deswegen es ist immer ganz schlau, das einfach auch nochmal mathematisch mitzukalkulieren, ja, und auch einfach zu beobachten, jetzt in dem Verlauf, hast du hinten raus nochmal so einen ganz komischen Gap drin, der da so richtig nach oben rauspiekt, der da einfach nicht reinpasst. Also du musst schon gucken, kann ich das über einen gewissen Zeitbereich stabil mitteln? Also da kursieren auch immer mal Werte, die sind halt absurd, ja. Von daher würde ich nicht so viel auf diese High-Ender da geben, ja. Mhm. wer weiß, wie die zustande sind.
Ja. Naja, vor allen Dingen, wenn man, ich weiß noch aus meinem Sportstudium, wenn man den Demaré, das Sportmedizinbuch nimmt und dann die Listen aus den 70er, 80er Jahren und so nimmt von den Langläufern und da die Werte natürlich aus so einer Doping-Area kommen, da weißt du auch, okay, das relativiert auch einiges unter Umständen, ne? Das ist auch klar.
Ja.
Ja. Gut, gut. Das ist auf alle Fälle, war auf alle Fälle sehr aufschlussreich. Wir wollen jetzt auch dich nicht weiter am Sonntagabend hier foltern, Sebastian. Aber vielen lieben Dank für deine wirklich umfassende Expertise. Ja, war super cool. Für die Hörer, euch findet man auf iqathletic.de, oder? Wenn ich das richtig sehe, was Informationen zu euch angeht. Und ja, da habt ihr ja die verschiedenen Testvarianten auch aufgelistet. Und dieses Home-Zone-Modell, was jetzt ganz frisch gebacken ist, ist das jetzt schon verfügbar oder schon einsetzbar für? Ah ja, okay.
Ja, das haben auch schon einige jetzt in Anspruch genommen und wird jetzt auch in den nächsten ein, zwei Wochen, ja, wahrscheinlich nächste Woche, nochmal ein weiterer Homezone-Test kommen, der ein bisschen anders aufgebaut ist. Also wir haben da verschiedene Sachen, die in der Pipeline sind. Die sind auch tatsächlich schon länger, also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie übers Knie gebrochen wurden in einem Wochenende, sondern das sind Dinge, die schon länger im Prinzip in der Vorbereitung waren und auch gerade der Test, der jetzt dann noch kommt, ist ein Test, der auch relativ umfangreich mit verschiedenen Radprofi-Teams über das letzte Jahr abgeglichen wurde. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, wo du auch nur mit Power-Only-Daten schon relativ nah rankommst. Das wird dann auch so in die Richtung gehen, dass man verschiedene Intervallsets fährt mit einem Sprint, 4 Minuten, 20 Minuten, verschiedene Belastungszeiten und dann hast du halt ein klareres Bild. Ja.
Okay. Sehr gut. Ja, Sebastian, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Vielen Dank, dass du bei uns Gast warst. Und
danke für die Einladung.
An alle Hörer, wir ermutigen euch mal an dem Test teilzunehmen, auch wenn die Wettkämpfe in weiter Ferne sind, aber wenn man dann vielleicht doch das eine oder andere Workout machen möchte, ist es dann, glaube ich, schon ganz sinnvoll.
Und wir haben ja außerdem Long-Term Goals, ne?
Richtig, die sind ja generell Long-Term. Gut.
Super.
Dann Horst, ich...
lieben Dank.
Lieben Dank, ja. Das war Sebastian Mühlenhoff von IQ Athletic.
Ich habe viel gelernt.
Wir waren mal so richtig wie so ein, wir waren diesmal so richtig wie so ein Triathlon-Podcast. So mit ganz viel.
So richtig seriös.
So seriös und so mit,
ich fand's
und mit Training.
Nicht so seriös.
Und, fandst du nicht?
Naja, was heißt seriös? Wir sind doch jetzt nicht unseriös.
Nicht?
Wir haben nur endlich mal auf vielleicht ein seriöses Thema besprochen, aber.
Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was irgendwie die meisten irgendwie betrifft und involviert und ich glaube, da ist auf alle Fälle ganz viel Aufklärungsbedarf, weil doch viel Halbwissen so rumfleucht und ja, es ist immer gut, wenn man mal wirklich einen absoluten Experten mal interviewen kann, der so ein bisschen ins Licht ins Dunkle bringt und ja, deswegen nochmal vielen Dank an Sebastian. Für seine Zeit. Sonntagabends spät, ne? Das muss man auch nochmal erwähnen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und Greg, da müssen wir jetzt hier virtuell rot irgendwie doch stattfinden lassen oder wie machen wir das jetzt mit deinem?
Ja, mal schauen. Test? Also ich kann ja, für mich ist ja geil, ne? Ich kann easy Fahrten machen und so.
Dein Training wird
du
super.
Musst halt voll reinhauen, aber ich kann schön easy die Ruhe.
Nur noch Coffee Rides, gell?
Nur noch Coffee Rides. Und ich werde automatisch besser.
Apropos Coffee Rides, mein Flanksteak ist gleich fertig. Ich kriege hier gerade Signal von der Ecke da drüben bei mir daheim. Deswegen muss ich auch leider Tschüss sagen, aber wir hören uns ja demnächst.
Wir haben jetzt erstmal genug aufgezeichnet heute. Ja, es reicht jetzt
genau.
Mal. Ja.
Genau.
Also,
dem schließe ich mich an. Grüße. In dem Sinne.
Ja, guten Appetit und
ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.